Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
It's Rick, baby.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z, der Podcast, der von Swift präsentiert wird. Und ich freue mich sehr über den heutigen Gast. Und was jetzt kommt, wollte ich schon immer gerne mal machen. Hallo Joko.
Hallo Rick.
Ja. Sag mal eigentlich Rick oder hast du einen Spitznamen unter Freunden? Ich möchte sofort, dass wir das Gefühl von großer Freundschaft hier versprühen.
Nee, man sagt nur Rick. Also das ist ja auch sehr kurz. Also da noch ein kürzer.
Ri. Mein Spitzname ist Ri.
Noch kürzer wäre schwierig. Gleich mal vorab, wie geht's dir? Ich habe ja mitbekommen, jetzt in einem Radsport-Podcast oder Interview-Podcast, wie auch immer man das nehmen will. Du hast dich ausgerechnet beim BMX-Fahren verletzt.
Da verschlug ich mich vor Aufregung sogar schon. Es ist aber insofern gar nicht so schlimm, weil die Aufzeichnung ist schon ein bisschen her.
Okay.
Dementsprechend hat sich das schon wieder sind die Schmerzen abgeklungen, aber ich habe mich halt blöd gemault. Es ist immer klar, also es gibt bei uns in der Firma schon von allen immer so die Erwartungshaltung, ist das so gecheckt, dass Joko sich nicht verletzen kann? Und dann heißt es immer so, ja, klar, das haben wir mehrfach gecheckt, da hat sich niemand verletzt und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man sich verletzt. Und dann komme ich, großer Auftritt und dann muss ich mit dem BMX-Rad da über so einen Baumstamm fahren und habe es mit sehr langsam versucht und bis zur Mitte habe ich es geschafft. Und dann bin ich links runter mit dem Lenker und der Lenker hat sich dann aber so eingedreht. Dann habe ich mir quasi die Lenkerstange in den Bauchnabel reingerammt. Das war sehr, sehr, sehr schmerzhaft, aber ich bin ein tapferer Mann und habe es getragen wie ein solcher. Es war mir sehr unangenehm, weil dann sofort ich habe die Hand nur gehoben, so wie beim Fußball, ich habe mich verletzt. Ne? Ja. Das war so geil, was das so für ein Automatismus im Kopf einsetzt, dass man sofort die Hand hebt, weil man das immer aus dem Fußball kennt. Und dann kam auch so schon, wir haben dann immer Ärzte und Sanitäter da bei uns im Studio und es war mir dann so unangenehm, dass man da so aus dem Studio geführt wurde vor dem ganzen Publikum. Ich dachte so, oh nee Leute, bitte nicht, ey, können wir nicht einfach weitermachen? Und innerlich war ich so, vielleicht ist es aber doch ganz gut, wenn sich jemand anguckt. Ich hasse solche Situationen. Kennst du vielleicht auch?
Ja, natürlich. Wenn wir im Rennen oder so auf die Fresse fliegen, dann versucht man eigentlich auch immer möglichst schnell aufs Rad und weiter, aber manchmal geht's halt nicht. Und also tatsächlich finde ich es witzig, weil du sagst, das wurde vorher getestet, weil ich habe es mir angeschaut und ich dachte so, ja, so easy ist das nicht. Also ich wäre mir auch gar nicht sicher gewesen, ob ich das so safe hinbekommen hätte. Ich fand das schon eine taffe Aufgabe.
Ja, das ist immer so, ich glaube bei uns in der Firma haben alle immer das Gefühl, dass Klaas und ich Stuntman, Superman und alles in einer Personalunion sind und wir können immer irgendwie alles, weil das Verrückte ist wirklich, es gibt immer so Sachen, wo sie, also das ist bei allen Spielen, die wir machen, werden die natürlich vorher einmal getestet, ob die überhaupt funktionieren mit sogenannten Strohkandidaten. Das heißt, das sind dann meistens so Studentinnen und Studenten, die das so als Nebenjob machen, glaube ich auch ein mega geiler Nebenjob, in so einem Fernsehstudio Spiele ausprobieren zu dürfen. Und dann gucken sie halt, okay, wo sind die Momente, wo man nochmal dran drehen muss, was sind die Dinge, die man anders machen muss bei dem Spiel etc. Und es hat wohl immer hervorragend funktioniert. Aber ich finde immer diese eine Lücke im System, die so zu 1% Wahrscheinlichkeit zum Unfall führt. Da bin ich halt einfach, und ich sage auch immer so, Leute, euch wird, wenn ich so, solange ich in einer Gruppe von Menschen bin, können sich immer alle sicher sein, niemandem wird etwas passieren, ich bin ja dabei. Wenn es jemandem passiert, dann mir. Und das ist immer so super absurd. Aber ich finde es schön, dass du sagst, dass es gar nicht so leicht ist, auch so wie du es dann einschätzen kannst vom Radfahren her, weil bei uns herrscht, glaube ich, dann immer so ein bisschen die Haltung von wegen so, oh, Winterscheid, was hast du dich denn jetzt da verletzt? Da kann man sich wirklich eigentlich nicht verletzen. Und dann fühlt man sich selber auch immer so total dämlich. Die meinen so, Leute, ich suche mir das doch nicht aus. Doch nicht so, dass ich ins Studio komme und sage, heute habe ich aber Bock, mich zu verletzen. So, und ich sehe aber natürlich auch schon solche Spiele. Und bei dem hatte ich ein total gutes Gefühl, absurderweise. Aber ich sehe natürlich schon ganz viele von diesen Spielen und denke mir so, okay, da könnte das und das und das passieren. Das ist natürlich auch total, glaube ich, so ein Mindset-Ding, dass du sagst, jetzt gleich kommt der Moment, wo ich mich einfach maule und dann mich arg verletze.
Ja, aber ich meine, das, was du auch hattest, so dieses, das ist, also entweder, wenn du vorne über den Lenker gehst, entweder hast du das Schlüsselbein gebrochen oder du rammst dir so ein bisschen den Lenker in den Bauch und beim zweiten, das ist ja schon immer, entweder hast du einen blauen Fleck, aber im schlimmsten Fall kannst du halt auch innere Blutung haben, so, ne? Das weiß man ja natürlich nicht und von daher war es, glaube ich, ganz gut, dass du es hast abchecken lassen.
Ja, okay, gut. Dann bin ich beruhigt. Also der blaue Fleck wurde amtlich, weil sie meinte dann auch, wir haben so eine tolle Ärztin bei uns im Studio, die uns seit Ewigkeiten da immer schon betreut. Und sie meinte auch so, das wird ein richtig krasser blauer Fleck werden, glaube ich, weil das ist so muskulär eher. Das ist nicht das Gewebe, sondern du haust es dir halt ja wirklich in den Muskel rein. Und sie meinte, und wenn das dann da irgendwo blutet und durchkommt, ich hatte wirklich so 4-5 Tage später, kam dann so ein richtig, wirklich violett-roter Kreis rund um den Bauchnabel. Das sah auch total shady aus. Wer weiß, was ich da gemacht hätte. Aber es war nur der Sturz. Aber es ist so süß, weil so viele Leute haben mir die letzten Tage immer wieder geschrieben, so, ey, geht's dir gut, geht's dir gut? Und ich so, hey, das ist 8 Wochen her.
Ach, cool.
Das auch so in meinem Freundeskreis so ganz viele immer noch nicht checken, dass jetzt der Moment, wo man es im Fernsehen sieht, außer da oben steht live, nicht der Moment ist, wo es passiert. Joko, wie geht's dir? Hab gesehen, du bist gestürzt. Und auch so Freunde von meinem Vater, die sich dann auch melden und sagen, ey Joko, wir haben es in der Zeitung gelesen, geht's dir gut? Und du denkst, ach, wie schön, die Menschen machen sich doch noch Sorgen um einen.
Werbung. Jeder sollte gutes, durchdachtes und gut aussehendes Werkzeug haben. Damit macht Schrauben direkt viel mehr Spaß, auch unterwegs. Und genau deswegen bin ich froh, Vera hier als Partner im Podcast dabei zu haben und euch von Vera zu erzählen. Denn Vera, die haben ganz neu für uns Radenthusiasten das Tool Rebel Bicycle Set an den Start gebracht. Passend für die Trikottasche bietet die flexible Tasche mit hochwertigen Vera-Werkzeugen, Reifenhebern mit Bitaufnahme und Ventilhalter sowie einem brandneuen Kettennieter die perfekte Kombination für unterwegs. Mit zusätzlichem Platz für CO2-Kartuschen, deinem Ausweis oder Karten und deinem Schlüssel. Dieses Bicycle-Set ist wirklich, also ich fahre damit jetzt immer trainieren. Da hast du nämlich alles dabei, was du brauchst. Kannst mal rumschrauben, Sattel höher machen, wieder runter machen. Wenn irgendwas ist, kannst du deinen Freunden helfen bei einem Goop Ride. Und man kommt vor allen Dingen auch immer sicher nach Hause. Kann man einfach nur empfehlen. Und ja, allgemein Vera, ich bin echt, finde es richtig cool. Die haben bei mir so eine richtige, ich habe jetzt auf einmal Bock auf Schrauben. Das war ja wirklich gar nicht, nie was, wo ich gesagt habe, ey, ich schraube gerne mein Rad rum oder ich bin der begnadete Mechaniker. Aber Vera, die verleiht mich langsam so ein bisschen dahin. Denn man merkt, dass Vera, ja, die verbinden viele Sachen. Also die lieben Innovation, Design und Rockmusik und das verbinden die in ihren Werkzeugen. Für sie ist Werkzeug niemals zu Ende erfunden und mehr als nur Arbeitsgerät. So entstehen Werkzeuge, die emotionalisieren und full of joy sind. Der neue Vera Tool Rebel Shop ist die Heimat von bekannten Vera Heroes in einzigartigen und exklusiven Sets. In tollen Taschen, hochwertiges Material, unzähligen Features, auch im Detail. Geht doch mal auf www.toolrebels.de, dann werdet ihr genau das alles finden und ihr bekommt 10% Rabatt auf die komplette Bestellung im Tool Rebel Shop mit dem Code PLANZET. Egal ob der groß oder klein geschrieben wird, ihr bekommt 10%. Ich sag's nochmal, toolrebels.de findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, wir haben jetzt hier schon ein paar Minuten gequatscht und ich schätze, normalerweise mache ich bei neuen Gästen, okay, du bist auch neuer Gast, aber da gibt es mal sowas wie eine Schnellfragerunde, dass der Hörerin oder die Hörerin und die Hörer den Gast erstmal ein bisschen kennenlernen. In deinem Fall gehe ich davon aus, dass die meisten dich hoffentlich
kennen. Aber ich liebe Schnellfragerunden.
Ich hab noch später eine für dich vorbereitet, oder wollen wir die direkt jetzt machen?
Wie du willst, du bist der Chef.
Okay, dann lass uns die hinten raus machen.
Lass uns machen wir die hinten raus. Aber sag mal, eine Frage, weil du eben auch gesagt hast, wenn du stürzt, weil ich finde es ja total faszinierend. Ja. Also ich freue mich total, dass wir mal quatschen, weil wir versuchen das ja schon ewig hinzubekommen. Und ich finde es ultra faszinierend, weil durch Paul habe ich so eine krasse Nähe nicht nur zu dem Sport bekommen, den du beruflich betreibst, sondern auch nochmal dann so zu dir als Person. Und er verfolgt natürlich auch so, was du so treibst. Aber wenn du sagst, wenn ihr euch dann so mault, ne, beim Radrennen und man schwingt sich einfach wieder drauf, das ist ja bei euch nochmal eine ganz andere Nummer als da bei mir. Ist das nicht auch ultra verrückt, weil man so, also was geht denn da bei dir im Kopf durch? Weil die Verletzungen, die du dir zuziehen kannst und man zieht sich dann so aufgrund dessen, dass man ja wahrscheinlich so pumped körperlich ist und so gehypt von dem, dass man den Schmerz gar nicht richtig merkt, ist das nicht auch saugefährlich, dass man sich da so eine Verletzung holt, die aufgrund dessen, dass man dann weitermacht, viel schlimmer wird als in dem Moment, wenn man sie behandeln würde?
Ja, voll. Also kommt natürlich immer auf die Verletzung an, aber gerade immer so Kopfsachen sind, also so Gehirnerschütterung und so, das kannst du ja, also ich sag mal, das blöd gesagt, wenn du dir was brichst, das merkst du relativ schnell oder bleibst halt einfach am Boden liegen, aber so eine Gehirnerschütterung oder so ist immer, tschüss Polly, ist immer ein bisschen schwierig, auszuchecken, das merkt man meistens erst ein paar Tage später, so, oder so ein Schleudertrauma. Ist ja auch nicht cool. Aber allgemein versucht man es schon auszublenden. Ich meine, ich bin jetzt auch Papa geworden, da ist mal so die klassische Frage, ja, kannst du jetzt noch genauso reinhalten wie vorher? Und dann bin ich genau da so, dass ich versuche, ja, ich versuche jetzt einmal nicht drüber nachzudenken, oder wenn ich jetzt irgendwie ins Finale vom Rennen gehe und ich muss meinen Job machen, den Sprint vorbereiten oder selber sprinten, da werden ja wirklich die Ellbogen ausgefahren und das ist, glaube ich, dann wie in jedem Action-Sport so ein bisschen da, wenn du dann in dem Moment anfangen würdest oder in der Abfahrt vom Pass runter, wenn du da anfängst, drüber nachzudenken, okay, ist es jetzt gerade wirklich schlau, hier auf ein paar Millimeter dicken Reifen hier mit 80 km/h runterzufahren? Wahrscheinlich eher nicht, also sollte ich eher aufhören, aber wenn du dann so im Modus bist, dann machst du es natürlich einfach. Aber ja, ich meine, klar, man so einmal pro Jahr haut es einen schon, würde ich sagen, schon mal richtig hin. Fuck, Im besten Falle hat man dann nur so Prellung und Abschürfung, aber ja, ich meine, also toi, 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 ich klopfe mal auf Holz, aber ab und an bricht man sich auch was und leider, obwohl wir jetzt Top-Helme haben und so, kommt es auch immer wieder vor, dass mal einer stirbt, also so ist nicht, ne? Also,
verrückt, das ist ein so krasser Sport.
Ja, aber also hoffen wir es besser wird.
aber erlaube mir noch eine Frage und dann überlasse ich gerne dir wieder den Ring, weil ich finde es wirklich so faszinierend, dir das endlich alles mal so fragen zu können. Ich finde ja, was du gerade auch beschrieben hast, so ein Moment vor einem Sprint, das ist ja, ist das mehr mental oder ist das mehr körperlich? Also ist das, weil du bist ja physisch wahrscheinlich, wenn du zu so einem Rennen fährst, fit auf den Punkt, so, ja. So wie, keine Ahnung, ein Olympionik oder jemand vom WM-Finale trainiert wird oder so. Was brauchst du da mehr? Brauchst du da mehr körperliche Fitness oder mehr geistige Fitness im Sinne von, dass du komplett fokussiert sein kannst? Weil das stelle ich mir total krass vor, weil ich bin so jemand, der ist super leicht ablenkbar. Ja? Letztens hatte ich eine Situation, da habe ich mit jemandem sogar darüber gequatscht, der meinte, ja, was sind denn das so für Situationen, die du meinst? Und wirklich in dem Moment, wir waren im englischen Garten, ritt jemand mit einem weißen, mit einem Schimmel durch die Isar und ich so, oh, guck mal, ein Pferd! Und er so, okay, ich habe keine weiteren Fragen. Und wir waren halt mitten in der Unterhaltung und er meinte so, hä, das ist total absurd, warum hast du das jetzt gerade gemacht? Ich wäre nicht gemacht für so einen Moment. Also zurück zur Kernfrage, ist es Kopf oder Körper?
Sowohl als auch, also schon psychisch und physisch zusammen. Natürlich ist das, also die Fitness, die muss erstmal da sein. Das ist der Grundbaustein, damit du natürlich einfach dann so ganz klassisch gesagt die Beine hast, um in die Position zu fahren und dich vorne im Feld aufzuhalten. Das sind schon die Beine in erster Linie. Aber ja, dann der Rest ist wirklich Kopf. Also ich würde fast sagen, in den großen Rennen 50-50, weil Selbstvertrauen ist natürlich auch alles. Es ist, glaube ich, wie überall. Ne? Wenn du jetzt mit Selbstvertrauen in eine Show gehst, weil du weißt, ey, die letzten drei liefen auch super, habe ich auf den Punkt abgeliefert, dann wird wahrscheinlich die vierte und fünfte auch super gut laufen. Und wenn du irgendwie mit Selbstzweifeln da reingehst, dann wird das auch schwierig.
Kommen die Momente, ja, genau. Okay,
und natürlich, aber trotzdem natürlich, umso besser die Fitness ist, das darf man ja nicht vergessen, wenn man jetzt dann Puls 190 hat, während andere vielleicht noch ein bisschen frischer oder ein bisschen besser sind. Wenn du am Anschlag bist, dann fällt es natürlich auch schwer, einfach gute Entscheidungen zu treffen. Und also ich meine, mit guter Entscheidung treffen, so im Feld, fahre ich jetzt irgendwie links schnell vorbei, bleibe ich an mit der Position sitzen, steche ich in der Kurve innen rein oder bremse ich vielleicht ein bisschen später als die anderen. Da kommt ja dann auch noch viel Taktik.
Ist echt krass, ist schon so Formel 1 mäßig, ne? Außer dass du halt wahrscheinlich keine Boxengasse hast, die dir sagt, ey, pass mal auf.
Genau, ich hab nur den Teamwagen hinter mir, der mir was sagt. Aber ja, genau, also umso frischer du bist, umso besser triffst du natürlich Entscheidungen. Und Radsport ist schon sehr komplex, was da alles zusammenkommt. Fahrkönnen und Taktik und die Fitness ist echt ein cooler Sport. Also ich sag ja auch immer, beim Radsport ist es schon so, die Einstiegshürde da mal das wirklich zu verstehen taktisch, ist leider sehr schwierig. Also das ist nicht so wie beim Fußball, komm, ich zieh mir ein paar Fußballschuhe an und wir haben zwei Tore und einen Ball, hier kicken 11 gegen 11, das hat man direkt gecheckt. Und das ist ja auch so das Geile am Fußball. Ich bin auch Fußballfan voll. Und Radsport ist halt schon so, ich sag mal, schau dir mal die Tour de France alleine an. Da gibt's eine Gesamtwertung, dann wird aber auch über Etappen gefahren. Dann gibt's das grüne Trikot, dann gibt's das Bergtrikot. Dann sehen wir, also ich als Radsportler würde mich als Teamsportler sehen, aber in der Außenwelt wird man ja eigentlich als Einzelsportler wahrgenommen.
Ja,
da kommen so viel, da kommen so viele Komponenten zusammen, wo man dann erstmal in so eine Erklärungsnot gerät oder das erklären muss. Aber die Leute, die einmal durchsteigen und die es gecheckt haben, ich würde sagen, wir verlieren viele Fans auf dem Weg dahin, weil die vorher aussteigen und sagen, nee, ey, lass mich in Ruhe. Aber die einmal an den Punkt kommen, es verstanden zu haben, sind so, okay, was ein geiler Sport. Ich habe es gecheckt, jetzt ist mega. Ja.
Ja, das ist aber, glaube ich, also bei mir ist beim Radsport ist wie bei allen anderen Sportarten auch, ich brauche immer jemanden, der mich da so reinführt, der mich an die Hand nimmt, weil ich glaube, ich würde jetzt nicht von selber sagen, oh geil, ich hole mir jetzt ein Rad und dann lege ich mal los. Da war Paul schon irgendwie so der krasse Treiber, als ich losgelegt habe, weil das dann so auch während Covid halt ein mega geiler Ausgleich war, zu sagen, ich wohne jetzt so am Rand von München und fand es dann auch so faszinierend, meine Umwelt hier irgendwie zu entdecken mit dem Rennrad. Und bin aber fairerweise auch, glaube ich, jetzt bestimmt 1,5 Jahre oder so gar nicht mehr gefahren. Und würde mir manchmal wünschen, wenn ich dann so einen Sonntag habe, wo ich mir dann denke, ach, jetzt hast du den ganzen Tag hier rumgepimmelt zu Hause. Warum bist du nicht einfach da drauf? Aber ich weiß auch noch, und hast eine kleine Tour gemacht, ich weiß aber auch noch, als ich das erste Mal gefahren bin, das werde ich nie vergessen, wenn du dir das erste Mal in diese Schuhe reingehst und dich halt wirklich in diese, dann kommst du an die rote Ampel und dachtest so, scheiße, ich habe noch nie gecheckt, wie ich da rauskomme. Ja. Und dann habe ich mich wirklich beim Vordermann im Rückspiegel habe ich gesehen, wie ich einfach so zur Seite kippe und habe dann aber, glaube ich, aufgrund der Kraft und der Anstrengung, dass ich irgendwie meinen Fuß rausmachen wollte, bin ich aus der Pedale noch rausgekommen. Aber das war auch so krass und da bin ich dann an dem Tag, das war das erste Mal, als ich gefahren bin, keine Ahnung, es waren irgendwie 50, 60 Kilometer oder so, wo es ja auch geil ist, was man da für eine Distanz mit zurücklegt mit so einem Rad, ne? Das ist ja anders als beim Laufen. Und da weiß ich auch noch, da bin ich wirklich, keine Ahnung, 2-3 Stunden gefahren und du stoppst dann ja nicht. Du fährst irgendwelche Radwege, du fährst irgendwie auf dem Land rum und so. Das ist ja nicht, dass du dann da irgendwie anhalten musst, weil du im Stadtverkehr bist, sondern du kannst fahren. Und dann kam wirklich so kurz vor der Haustür, kam die gleiche Ampel und dann dachte ich so, scheiße! Und es war so absurd, weil wenn ich einmal am Anfang und einmal am Ende, kam genau der gleiche Moment, wo ich dachte, warum habe ich nicht einmal vorher nochmal irgendwie geübt, wie man da rauskommt? Und habe es dann aber Gott sei Dank sofort hingekriegt. Aber das finde ich auch so faszinierend, dass das ja eigentlich so ein, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, ne? Wenn du das kriegst du wahrscheinlich mit einer Treffgenauigkeit kommst du rein und mit einer Treffgenauigkeit kommst du da raus, ist wahrscheinlich wie für dich, als wenn du Sandalen anziehst. Und für mich ist das jedes Mal so ein Ultrakrampf gewesen, die Pedale überhaupt zum Klicken zu kriegen.
Also ich denke da nicht mal drüber nach, ne? Das ist, wenn man das, wie alles, wenn man das tagtäglich macht, ist das halt drin. Aber also ich finde es sehr beeindruckt, dass du dann auch direkt beim ersten Mal mit Klickpedalen losgefahren bist, weil ich auch...
Ich wusste es nie besser.
Ja, also den meisten, die neu anfangen, den sage ich auch einfach, ey, fahr erstmal mit Flatpedals auch los, also dann fahr mit Turnschuhen. Also ist jetzt ja auch nicht so, dass wenn du erstmal Bock hast, den Sport zu machen, geht's ja nicht darum, dass du so voll profimäßig direkt ausgestattet bist.
Moment, du vergisst eine Sache, unser gemeinsamer Freund Paul Ripke war mein Initiator, der hat mir nur einen Link nach dem anderen, du brauchst diese Schuhe, du brauchst diese Pedale, du brauchst dieses, jenes, welches. Und dann hatte ich noch wo ich auch das große Glück hatte, dass mir jemand einen Fahrrad zur Verfügung gestellt hat, weil wir im Podcast so viel darüber gesprochen haben, dann gesagt, ey, sollen wir dir mal einen schicken, dann kannst du es mal ausprobieren. Und wo ich so von anderen RennradfahrerInnen dann irgendwie Props bekommen habe für das Bike und selber keine Ahnung hatte, was ich da gefahren bin. Und dann meinte Paul irgendwann zu mir, was hast du? Und ich so, ja, das und das. Und er so, ah krass, das ist ja voll Carbon. Und ich so, keine Ahnung. aber es ist wahnsinnig leicht. Und man hört ja, glaube ich, im Leerlauf, dass es ein Carbon-Bike ist. Und ich hatte wirklich so Kids, bei denen ich vorbeigefahren bin, wo ich so den Leerlauf ablaufen lassen. Die so, wow, geiles Bike. Und ich dachte mir so, krass, was für eine irre Community, dass die Leute so wertschätzend irgendwie, also wenn ich mit dem Auto durch die Stadt fahre, sagt niemand was, einfach wegen so, ey, geiles Auto! Aber beim Fahrrad so, ey, geiles Bike! Und ich dachte so, wie absurd, das ist doch einfach nur weiß, was hat denn der? Ja. Bis Paul mir dann erklärt hat, was das für ein besonderes Rad war, was ich da zur Verfügung gestellt bekommen hatte.
Ja, das ist, wie du sagst, voll die Tech-Community, also da wird schon auch krass ausgecheckt, was für Laufräder, was für Rahmen und die größten Sachen, man kann sich da richtig reinsteigern.
Ich war aber auch, das war auch eine Zeit, die war saugefährlich, also ich bin ganz froh, dass ich das vielleicht mich nicht so reingenördet habe, weil das ist dann auch mal so, da bin ich der Erste, der dann sagt, ah, guck mal, dann da gibt es das und dann 3 Wochen später stellst du fest, ach, okay, da gibt's noch einen geileren Computer als den, da hatte ich damals gar nicht gecheckt, dann brauche ich aber den geileren Computer, weil das ist so super gefährlich, wie viel Geld man da ja auch ausgeben kann, ist ja absurd, was man für die, ich will nicht wissen, was du für ein Vermögen wahrscheinlich an Bikes und Technik in deinem Keller stehen hast.
Ja, also zum Glück sind das alles Leihgaben von meinem Team, die ich nicht selber bezahlen muss. Von daher ist es dann ganz okay. Aber da kommt mega viel Kohle zusammen. Wir können einfach mal zusammen irgendwann mal fahren. Dann zeige ich dir. Am besten klickt man halt einfach schon, wenn man noch fährt, aus. Dann kommt man nicht in den Struggle, halt an der Ampel dann da rumzumachen.
Aber das war wirklich so ein richtiger Loser-Moment, wo du merkst, ich stehe und dann so, scheiße, ich komme mit den Füßen nicht aus den Pedalen raus. Und du sagst so richtig, richtig gesehen, das war das undankbarste Bild, weil ich konnte über den Rückspiegel quasi in die Augen der Fahrerin schauen und ich habe mich selber nur so gesehen, wie so. Und ja. Für die muss es auch so absurd gewesen sein, nach hinten zu gucken und so, wo geht denn der jetzt hin? Ach, ja. Das werde ich nie vergessen, es war sau gut.
Mir ist tatsächlich mal genau das Gleiche passiert, als ich auch angefangen habe, Rennrad zu fahren und auch. Also das weiß ich noch wie heute, ich hatte so einen Schulweg vielleicht von 3-4 Kilometern von der Schule bis nach Hause und bin dann das auch gefahren und ich weiß noch, dass ich sozusagen, wir sind zu einem Bahnübergang gekommen und mein Schulbus sozusagen, wo halt der komplette Schulkinder der Klasse drin, meiner Klasse drin war und der Schule allgemein, der stand halt an diesem Bahnübergang und ich bin halt auf dem Radweg rechts neben dem Bahnübergang so rangerollt und ich habe schon gesehen, wie so auch alle gucken und ich dachte mir so, ich bin mega cool, ich mache so einen Stehversuch, also dass man so da auf dem Rad balanciert, so mega cool und hab's halt nicht hinbekommen, bin auch umgefallen und der komplette Schulbus hat mich natürlich so krass abgefeiert und ich so, das war so einer der peinlichsten Momente meiner Schulkarriere. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, ey.
Ist auch gut.
Aber Thema Switch.
Ja, bitte.
Von Rennrädern zu E-Bikes. Du machst ja E-Bikes und ich hab meine Oma und Opa, die hatten jetzt 60-jähriges.
Stimmt.
60-jähriges und denen habe ich 2 Sushi-Bikes besorgt. Und also die lieben's. Props auf jeden Fall an die Sushi-Bikes.
Vielen Dank. Also aus der Familie kommend, aus der du da kommst, dann Props für das Bike zu kriegen. Ich glaube, größere Adelung kann man nicht erfahren. Aber das ist ja, wenn du sagst, ich mache die, dann ist es ja falsch. Also am Ende ist es Andi, der Founder des Ganzen, derjenige, der dann irgendwie auch das G. Liebe Grüße, der auch das Genius ist, zusammen mit seinem Vater, die da irgendwie auch, wenn man so will, aus einer Fahrraddynastie kommen, was dann so deren eigene Bike-History angeht. Ich finde es auch mega geil. Also was ich an dem Bike mag, ist tatsächlich, mich hat der Look damals überzeugt, weil mir hat jemand gesagt, so, ey, ich habe da so einen Bekannten, der macht diese Fahrräder, das musst du dir mal angucken. Und dann hat er mir so ein Bild gezeigt in so einem kleinen, wie so ein Prospekt, was Andi damals vorbereitet hatte. Und dann dachte ich so, boah, das ist ja der Hammer. Sieht so geil aus, weil schwarz und bräunlicheren Reifen. Und dann meinte er, das ist ein E-Bike. Und dann meinte er, hä? Und wo ist der Akku? Und dann meint er, ja, der, was so aussieht wie eine Trinkflasche, das ist der Akku. Und ich finde es so geil, dass es nicht so klobig ist. Weißt, das ist so, also ich habe auch so ein E-Mountainbike für die Berge. Wenn du hier in München lebst, ist es ja durchaus auch angenehm, mal in die Berge zu düsen. Und das ist halt einfach so ein Monster. Das ist auch so ein ganz altes Ding. Also das ist so, heute ist auch so krass, wie da die, ich habe fast das Gefühl, dass E-Bikes so ein bisschen wie Computer sind. Du kaufst dir eins und ein halbes Jahr später hat sich der Markt komplett überholt. So. Und das mag ich aber auch an dem Sushi. Das ist halt einfach ein straightes Versprechen. Das ist ein Citybike. Damit kannst du easy irgendwie deine, jetzt bis zu, glaube ich, 75 Kilometer cruisen. So. Mhm. Aber das ist kein High-Performance, weiß ich nicht was. Ne? Und dafür ist es dann halt etwas günstiger als die anderen. Oder ich würde sagen, glaube ich, fast immer noch das günstigste am Markt, aber ich finde es auch saugeil. Ich habe es auch, ich fahre es auch gerne. Wohne leider ein bisschen zu weit außerhalb, dass ich das so immer passt, wenn du so 4-5 Termine am Tag in der Stadt hast, dann ist es schon nervig, dass du dann bin ich besser beraten mit einem Taxi, leider Gottes. Das ärgert mich manchmal, da muss ich in der Zeitorga besser werden, aber freut mich total. Also ich hatte es nur gesehen, stimmt, du hattest es gepostet. Da hatte ich ein Bild von deinem Großvater gesehen, wie er da vor der Garage mit dem Bike stand. Das hat mich richtig gefreut, weil das ist irgendwie so, das kann ich verstehen, weil Andi sagt auch immer, der freut sich immer so, wenn er draußen jemanden mit dem Bike sieht. Und ich habe tatsächlich erst 1-2 Mal jemanden gesehen in den 3 Jahren, wo wir es jetzt machen. Aber als ich dann gesehen habe, dass dein Großvater eins hatte, dachte ich mir so, oh fuck, wie geil ist das denn? Ja. Irgendwie in der Zabel-Family fährt man Sushi-Bike.
Ja, die haben sich auch so sehr drüber gefreut, weil die hatten genau diesen Struggle, den du sagst. Also ich fand den Gag auch schon ziemlich gut, weil wenn man ja auch auf die Website geht, ist ja, wie du sagst, auch mehr Citybike und Millennials und so. Und meine Großeltern sind halt beide über 80, aber die haben halt noch einen Camper und fahren total viel mit dem Camper rum.
Geil.
Und die haben sich immer so beschwert, dass die E-Bikes, die hatten, die waren halt einfach sauschwer. Und dann mussten die halt immer so hinten in die Garage von dem Camper so reinwuchten. Ja. Und da war die Reichweite jetzt auch nicht viel besser. Und dann habe ich das schon immer so gehört und habe ich gesagt, sag mal, ich glaube, ich könnte euch neue E-Bikes besorgen. Also ich finde die Sushi-Bikes ganz cool. Ich kann die euch mal zeigen. Dann war die erste Frage so, Herr Sushi, ist das nicht Essen? Ich so, ja, die Brand heißt einfach so. Und ich zeige euch das mal. Und dann waren die, oder ich sag mal, das, ich glaube, das Marky, das war so, ja, das ist schon sehr sportlich, ja. Und nicht so, aber ich glaube, die haben jetzt so ein California Roll, also so ein Einstieg für unten, das könnte auch was sein. Und das fanden die dann auch mega, die haben das jetzt auch in Grau genommen beide, wie du sagst, geile Farbe, sehr, cooles Design.
Sieht
und,
saugeil so, aus, ja.
Die Schutzbleche direkt integriert, das System super easy zu fahren. Ich bin auch mal eine Runde drauf gedüst, hat auch echt Bock gemacht. Und so meine Oma war so, ey, das wiegt halt nur, wie leicht ist es bitte? Ich kann das easy jetzt hochheben und wie cool, ach, verrückt, ist das?
Vielleicht haben wir die falsche Zielgruppe, ne? Vielleicht sollte man nochmal drüber nachdenken, auch an die, weil du hast vollkommen recht, das ist ja total richtig, was du sagst. So weit denkt man da manchmal ja wirklich nicht, weil man so wie so ein Brett vorm Kopf hat und denkst du so, die coolen Leute, die irgendwie in die Stadt commuten morgens, die sollen sich bitte ein E-Bike nehmen, dann haben wir weniger Autos in der Stadt. So, was ja so die Grundannahme war, warum ich ihn auch unterstützen wollte. Aber tatsächlich ist ja auch so, wenn du so willst, im Alter, sage ich jetzt mal vorsichtig, natürlich auch so Gewicht und Handling und auch, ja, auch nicht nur Gewicht beim Hochheben oder so, genau. Sondern auch beim, du stehst irgendwie an der Ampel oder so, da hilft es natürlich auch, wenn das Bike weniger wiegt. Aber das ist tatsächlich, also es klingt immer so doof, weil ich jetzt gar nicht so sehr Werbung machen will dafür, aber es ist halt echt, also ich kenne kaum jemanden, der sich das Bike, oder ich kenne niemanden, Punkt, der sich das Bike geholt hat und nicht gesagt hat, so, ey, hätte ich nicht gedacht, dass es für den Preis so ein Bike gibt. So, und das ist genau das, was ich so faszinierend finde. Und ich glaube, viele haben immer noch so ein bisschen die Hemmschwelle, das auszuprobieren, weil sie denken, so, ey, das ist so Billigheimer und passt hinten und vorne nicht. Aber das muss man an die halt lassen. Dafür ist er wirklich genug Bike-Enthusiast, dass er da genau auf die kleinen Details, die auch so Fahrkomfort, ne, welche, da bist du nochmal viel, viel tiefer drin, als ich es jemals könnte. Wo sitzt du? Was ist deine Sitzposition? Wie kommt der Lenker und all das? Das ist ja die Rahmengeometrie oder wie man das dann nennen soll. Das ist schon ganz geil und einzigartig, was der da geschaffen hat.
Total. Und also, wie du sagst es ja auch, also Preis-Leistung fand ich auch einfach unschlagbar für die Qualität, die man dann in den Händen da hat. Und also zum Beispiel auch, was du gerade gesagt hast mit, ja, in die Stadt fahren. Meine Großeltern, die fahren schon noch gerne auch mal längere Touren, wenn die dann mit dem Camper unterwegs sind, halt Radtouren, ist ja, gute Qualität von den Radwegen, oft in den Urlaubsgebieten. Und dann habe ich auch gesagt, ey, komm, also ihr müsst ja jetzt auch nicht mehr irgendwie auf Zug fahren, die Dinger sind perfekt, um rumzukusen. Und ich frage Andi, der soll einfach, oder ich hole einfach irgendwie einen zweiten Akku, weil dann habt ihr 140 Kilometer Reichweite, den könnt ihr easy einstecken. Und also ich meine, also 140 Kilometer fahren die jetzt nicht mehr, aber dann könnt ihr halt auf jeden Fall ohne Sorge losfahren oder mal auch mit einem halben Akku. Dass
falls ihr doch mal ein bisschen weiter fahrt, kommt ihr auch wieder zurück.
Ja. So sieht's aus, nee. Und die schicken mir mal ganz fleißig Fotos, die sind total happy, ist echt cool. Ach
voll, das freut mich nicht nur sehr, ganz liebe Grüße bitte unbekannterweise an deine Großeltern, sondern auch voll lieb, dass du das auch nochmal so einordnest. Weil das ist natürlich schon, das geht runter wie Öl, weil wenn jemand wie du sagt, dass das ein geiles Bike ist, freue ich mich natürlich drüber.
Ja, liebe Grüße an Manni und Ulla, die jetzt mit dem Sushi-Bike unterwegs sind. Mega.
Manni. mein Vater ist Manni. Mein Vater ist auch ein Manni.
Sehr gut. Wo erwische ich dich eigentlich gerade? Wo bist denn du?
Das ist meine Garage hier.
Ach so.
Ich sitze im Keller, ich sitze im Keller in meiner Garage und habe da vorne so einen Vorhang, den ich zuziehen kann, damit es nicht so hallt. Aber meine Garage ist mein Büro. Und das war immer wir haben gebaut und ich habe tatsächlich so ein bisschen vergessen, wo ich unterkommen soll. Und dann war es irgendwann so, ach, da ist noch eine Ecke in der Garage, ach, dann stelle ich mir da einen Schreibtisch hin. Und das ist relativ undankbar, weil es natürlich, eine Garage ist jetzt nicht so ein Raum, wo man große Fenster hat oder wo viel Licht ist. Und während Covid und des Lockdowns saß ich hier immer in diesem dunklen Schacht und habe von hier aus gearbeitet. Das war sehr, 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 sehr hart, aber das ist mein Zuhause hier. Ich meine, das ist mein Rückzugsort, ist die Garage.
Ja, mega, mega cool. Wir hatten ja gerade schon im Vorgespräch kurz geschnackt, dass ich nach der Aufnahme dann gleich ins Bett gehen werde, weil ich ja momentan in Kalifornien bin. Und du in den Tag startest. Ja, sehr. Ich genieße es sehr. Also man hat es ja sicherlich auch schon auf Instagram gesehen, dass ich gerade bei Paul zu Hause bin. Und
Nicht der schlechteste Ort.
Nee, definitiv. Und, ja,
und Paul auch einer der besten Gastgeber auf dieser Welt. Das muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, wie lange du bist und wie lange du bleibst, aber ich, wann immer ich da war, die beste Zeit meines Lebens gab. Selten auch, weil im Anfang des Jahres war ich auch nochmal drüben, aber beruflich und nicht bei ihm. Und dann ist er sogar nach L.A. rausgekommen und dann sind wir da hinten durch diese Hills oder was immer da ist, ja, ne, ja, hinter ja. L.A., wo man da
West Hollywood,
also sind wir da irgendwie Mountainbike gefahren, dann haben wir Brentwood und dann in die Berge da rein. Und das war so, wo ich dann dachte, Paul ist ja so jemand, der überzeugt einen dann gerne von Dingen, auf die man keinen Bock hat. Ne?
Ja.
Und am Ende bereut man es aber keine Sekunde, dass man es gemacht hat. Das ist immer so dieser, Paul ist eigentlich der innere Schweinehund-Überwinder für einen, weil der sagt so, komm, das machen wir, ich hol dich ab. Und dann kannst du auch gar nicht mehr Nein sagen. Dann stand er da mit seinem Auto, die Bikes drauf und dann sind wir da irgendwie durch diese Hügellandschaft da hinten geballert. Und es war irgendwie total, total geil, weil du auch nochmal so festgestellt hast, was für eine krasse Stadt eigentlich L.A. ist mit, du hängst da am Meer, du hast die Berge, du kannst irgendwie Radfahren, du hast irgendwie auch flaches Land. So die Lebensqualität da in der Ecke ist schon absurd, auch mit blauen. Ich weiß nicht, irgendwann würde mir, glaube ich, der Regen fehlen, weil das ist immer so, wir waren irgendwas längste, was ich mal da war 4 Wochen und da hat es, glaube ich, nicht einmal geregnet und irgendwann dachte ich so echt so, hey, jetzt mal eine Wolke wäre aber auch geil und mal irgendwie ein bisschen Regen hätte ich jetzt auch nichts gegen.
Ja, nee, also ich bin auch total beeindruckt, ich bin das erste Mal bei Paul zu Hause und jetzt die erste Woche ist geschafft und eineinhalb Wochen stehen noch an. Also wir werden jetzt nicht die ganze Zeit bei Paul zu Hause sein, weil irgendwann, also es ist ja auch immer schön, Gäste zu haben, aber es ist dann auch nach einer gewissen Zeit schön, wenn wir wieder weg sind. Und auch wenn wir es hier sehr genießen. Aber wir werden auf jeden Fall noch irgendwo ein Airbnb woanders auch nehmen. Aber ich bin dreimal die Tour auf California im Rennen gefahren und das kann man natürlich nicht mit Urlaub vergleichen, wenn man den ganzen Tag Zeit hat und machen kann, was man will. Und es ist witzig, dass du halt auch gerade sagst, so er ist so ein Schweinehund-Überwinder, weil jetzt am Sonntag war der Cookie Fondo von Phil Gaiman, das ist ein Ex-Profi aus Amerika und der hat irgendwie so ein ganzes Image ist mit Radfahren und Cookies verbunden und der hat da so ein, also in Deutschland würde man sagen, Jedermann-Rennen gemacht oder jeder Frau-Rennen, ein Rennen für jeden Menschen, sagen wir es mal so.
Ja.
Dann hat er mich schon, als ich noch in Deutschland war, angerufen, ey, lass uns da mitfahren, weil das ist halt so Malibu Hills und so, das ist so mega coole Strecke.
Geil, ja.
Start in Thousand Oaks, dann die ganze Ecke. Und ich war halt so, ey Paul, ich bin im Urlaub, ich nehme mein Rad nicht mit, ich bin Off-Season, so ich habe, also auf Radfahren habe ich echt nicht so Bock, so auch, also ich kriege auch echt Stress mit meiner Frau, wenn ich jetzt auch noch im Urlaub anfange, Rad zu fahren.
Im Urlaub Radfahren, ja, geil.
Und dann hat er aber nicht losgelassen und ich war so, ja, okay, alles klar. Und ich war erstmal so schockiert auch über die Startgebühr, die man zahlen muss, weil das willst du in Deutschland niemals durchkriegen von, also ich weiß gar nicht, was man für so jedermann Rennen zahlt in Deutschland, aber $180 für so eine 70 Kilometer war ich schon so Startgebühr, so okay, ist aber schon viel, ey. Und
krass, ja.
bin auch echt so hingefahren und meinte zu ihm, ey, ohne Scheiß, es wäre jetzt so, als wenn du mich in Köln besuchen würdest und ich würde zu dir sagen, hier, ich habe jetzt Fotografie für mich entdeckt, hier ist so eine Fotokonvention, lass mal da hingehen.
So. Was für ein gutes Beispiel. Oder du sagst, weil ich so, ey, ich habe da voll die schönen Spot im Wald gefunden, da müssen wir heute den ganzen Tag Fotos machen gehen, bitte. Ja, ja, ich weiß total, was du meinst. 100% saugut.
Dann sind wir aber mit seinen ganzen Freunden dahin, die schon mal echt cool waren, so eine ganze Bike-Gang.
Ja.
Und dann hat es voll Spaß gemacht und ich war einfach so auch von der, also wir sind den Tag davor schon einmal so in Newport, so einen kleinen Warm-Up-Ride haben wir gemacht am Santa Ana River und das war schon cool, aber dann wie du sagst, also ich meine gerade die Ecke Malibu da hinten war schon einfach traumhaft.
Ja, krass.
Ist total crazy und also ich bin auch nach der ersten Woche voll hyped und bin genauso, dass ich sage, der Lifestyle muss man sich natürlich leisten können, aber der ist schon echt echt krass und ich wollte die Geschichte nur kurz erzählen, weil mich das total daran erinnert hat, was du gerade gesagt hast, dass er erstmal so anfängt mit Dingen, wo man sich denkt, oh, so richtig Bock habe ich jetzt eigentlich nicht, aber dann was echt richtig cool.
Aber man
cool.
ist ja auch nur einmal da und man ist zu Gast und man will irgendwie nicht irgendwie ihm zu, ne, man schläft bei ihm und dann denkt man sich so, ja komm, ey, dann tue ich ihm halt den Gefallen. Auch als wir da waren, also ich bin kein großer Surfer, Paul ist kein großer Surfer, aber es war immer das Ding, ne, um 5.45 Uhr kommt Paul ins Schlafzimmer, legt dich neben dich, guck mal, die Wellen, wie geil die Wellen sind. Komm, wir machen uns einen Kaffee und dann gehen wir surfen. Und innerlich war ich so, ey, Alter, ich bin im Urlaub, ich muss muss nicht um 5.45 Uhr aufstehen im Urlaub, um irgendwie mit dir auch wir platschen dann ja mehr ins Wasser, als wir surfen. Aber es war immer geil, wenn du dann irgendwie so um 7:30 fertig warst mit der kleinen Session da im Wasser. Und wenn man nur im Wasser hing morgens und gar nichts hingekriegt hat, danach sich irgendwie, du kennst ja wahrscheinlich auch da beim Blackies, sich irgendwie Kaffee zollen. Das muss man, also ich glaube, wenn Paul da, wo er ist, ein kleines Hotel oder eine kleine Pension aufmachen würde, ich schwöre dir, der wäre fully booked auf Jahre. Das kann gar nicht anders sein, weil ich kenne niemanden, der ein besseres Gefühl dafür hat, wie man Menschen vielleicht auch am Anfang gegen ihren Willen, aber am Ende dann aus der Überzeugung heraus mit ihrem Willen eine gute Zeit bereiten kann, weil man auch jedes Mal, wenn ich da gewesen bin, ist er umgezogen. Das waren immer die geilsten Aufenthalte. Ne? Das war jedes Mal, als ich bei Paul gewesen bin, war immer so, wir ziehen da um, würdest du helfen? Ja klar, kein Problem. Nächstes Mal kommst du und denkst, okay, die werden ja nicht schon wieder umziehen. Sag mal, wir ziehen um, kannst du helfen? Sag mal, zieht ihr eigentlich jedes Mal um, wenn ich komme oder was soll das? Deswegen, ich war jetzt lange nicht mehr da, vielleicht ist das der Grund, warum sie nicht wieder umgezogen sind.
Ja, das kann sein. Ja, aber also hier ist es auch sehr schön, hier würde ich jetzt auch nicht unbedingt wegziehen.
Nee, das stimmt, ja.
Und aber wie du sagst, also vom Surfen versucht er mich auch noch zu überzeugen. Da war ich auch so, ich bin noch nie gesurft, ich habe irgendwie auch echt keinen Bock mehr, jetzt so die Rippen zu brechen, weil ich mir das in die Seite reinramme oder so. Aber das steht auf jeden Fall auch noch auf der Bucketlist hier, Black Keys eine Surfrunde zu machen.
Da kannst du Paul aber auch fragen, da habe ich mir auch wieder was geholt, was sich niemand geholt hat. Ich habe mir auf dem Spann vom quasi, wenn du dich hinstellst, habe ich den Fuß so quasi, also den Spann über das Board gezogen und habe das natürlich aufgrund des Salzwassers wird irgendwann die Haut sehr weich und im Wasser habe ich es nicht gemerkt und dann waren wir draußen und dann hatte ich wirklich auf 5 Zentimeter mal 2 Zentimeter mir den Spann so richtig aufgehobelt und es hat halt geblutet wie Sau und du kannst keine Schuhe mehr tragen, wenn dein Spann offen ist.
Ja.
Und du kannst auch nicht mehr surfen gehen. Und dann haben wir wirklich, sind wir in so einen Surfladen rein und haben mir dann so Surfschuhe gekauft, also so Neopren Überstülper, die man da drüber zog. Und der Typ hatte mir auch so angeguckt von mir, so, hä? Das habe ich noch nie gesehen. So hin zu unserer Geschichte aus dem Anfang. Wenn sich jemand etwas holt, was sich niemand holt und ich dabei bin, dann hole ich es mir.
Ja, nee, das ist ich habe auch echt Respekt vorm Surfen, weil ich auch genau das vermeiden will, mich in der Offseason irgendeine Verletzung zu ziehen.
Ja, das verstehe ich.
Aber ansonsten, auch um da nochmal ein, zwei Einblicke zu geben, es war schon echt cool, weil er macht ja auch mal seine One Club hier und tatsächlich ist so Laufen, das ist so der Klassiker für uns Radfahrer, dass wir, wenn wir dann mal kein Rad fahren, dass wir irgendwie ins Fitnessstudio gehen oder halt eine Runde laufen gehen und auch da, ich meine, Laufen, so in Deutschland, da zwinge ich mich eher zum Laufen, aber wenn du hier, das war dann gegen 18 Uhr beim Sonnenuntergang, da denkt man sich so, hey, hier würde ich jeden Tag laufen gehen, hier laufe ich jeden Tag einen Marathon, ist ja mega hier.
Ja, und, toll, ich weiß, was du meinst.
Also nochmal sehr betont die Gastfreundschaft und auch alleine, das finde ich das Schöne, dass man sich so treiben lassen kann, wenn man einen Local hat, der auch so sagt, okay, heute sollten wir das machen, das ist richtig cool. Und also eine witzige Story ist auch, das hast du vielleicht auch auf Insta gesehen, dass ich einen Schwimmwettkampf gegen Paul gemacht habe.
Ja.
Wo ich mich maßlos überschätzt habe und dann richtig auf den Sack bekommen habe. Und
du bist aber krass reingestartet. Da dachte ich, ich habe noch den Anfang gesehen, dachte mir so, Alter, du hast so ein bisschen den klassischen Fehler, den ich beim Laufen machen würde. Ich würde am Anfang Vollgas geben und danach überholt mich das ganze Feld.
Ja, ich hab überhaupt keine Technik und es war halt, also das ging halt den Tag vorher los. Wir waren hier bei Paul in Newport im Nobu essen und Paul war so den Tag vorher, ey, ich rufe da mal an, vielleicht kriegen wir da noch einen Tisch. Also geh mal nicht davon aus, aber ja, vielleicht haben wir ja Glück. Und dann haben wir einen Tisch bekommen und sind so hin. Und dann waren halt 42 Tische und alle waren frei, weil wir waren halt der Ersten von der Zeit her. Und dann habe ich ihn den ganzen Abend halt auch so aufgezogen mit so, ey Digga, wir haben so Glück gehabt, dass wir einen Tisch bekommen haben. Danke nochmal. du hast echt die besten Connections, das ist so cool. Und dann hat er sich schön angestachelt gefühlt. Und wenn er mit Schwalbe, seinem Paris Souplesse Club, bin ich ja ein oder das andere Mal dabei gewesen, dann versuchen wir meistens irgendwie mir ein Handicap zu geben, dann machen wir da einen Wettkampf gegeneinander. Und ich meine, klar, auf dem Rad gegen Paul zu gewinnen, ist dann natürlich auch keine große Genugtuung. Das wäre eigentlich eher peinlich, wenn nicht. Aber irgendwie sind wir irgendwann sind wir dann mal auf die, ich weiß gar nicht mehr wie genau, auf jeden Fall sind wir auf das Thema Schwimmen gekommen und dann habe ich einfach nur ganz großkürzig gemeint, ja gut, dann machen wir halt da eine Challenge, zieh ich dich halt auch ab, gar kein Problem. Hab aber, der schwimmt halt jeden Tag in seinem Pool. Und dann war Paul halt so, ja okay, dann lass uns doch einfach so um die Rechnung heute Abend. Und ich dann so, ja gut, kein Problem. Ey Leute, nochmal eine Runde Drinks für alle. Das geht ja alles auf Paul. Ja, lass uns das große Dessert nehmen. Machst du den ganzen Tisch mit Dessert voll, ist echt super. Und dann am nächsten Tag so, Alter, fuck, jetzt muss ich das bezahlen, Alter. Richtig, hat mich richtig viel gekostet.
Ach, wie gut.
Das war wirklich eine sehr gute Erfahrung.
Ich fühl's, weil Paul ist auch so jemand, der triggert irgendwas in einem, dass man dann sagt so, ey, ganz ehrlich, ne, komm, ja. Du weißt ganz genau, du siehst kein Land, wenn wir das machen. Und trotzdem hat er da irgendwie, auch wenn er nicht so wirkt, in vielen Sportarten ein gewisses Talent.
Wahnsinn. Also man wird ja auch immer so denken, so, okay, der ist vielleicht ein bisschen korpulenter, aber da ist schon sehr viel Muskelmasse dahinter, was man überhaupt nicht einschätzt.
Das hat er ganz gut gecovert in diesem Suit,
den er da trägt. Eine krasse Fitness, ey. Aber zum Beispiel auch bei dem, was ich gerade erzählt hatte, dieser Cookie Fondue, da war eine Wand drin, 1-2 Kilometer, super steil. Und also ich glaube, Paul ist einer der einzigen Wesen, die da nicht abgestiegen sind. Die meisten sind halt wirklich abgestiegen, sind da hochgelaufen und ich war so, das ist schon beeindruckend. Das war schon echt crazy.
Ja, der hat aber auch einen krassen Ehrgeiz, ne? Ich glaube, Das ist so, und das finde ich auch, das ist was, wo ich sagen muss, das ist lustig, man könnte die Folge auch einfach eine Ode an Paul nennen. Mhm. Das Lustige ist aber bei ihm und es gibt wenig, also eigentlich neide ich Menschen gar nichts. Weil ich würde sagen, ich bin sehr, sehr neidfrei, aber bei Paul denke ich mir immer so, ich hätte das gerne ein wenig mehr und das ist gar kein Neid, sondern ich hätte es gerne einfach ein bisschen mehr, dieses Versessene in was reinarbeiten, so, ne? Wenn der sagt, der fängt an Rad zu fahren, dann kannst du davon ausgehen, dass der innerhalb von 3 Monaten komplett in diesem Bike-Game ist und auch alles verstanden hat und weiß, wie es richtig und wie es falsch ist und was cool und was uncool ist und macht das dann auch einfach. Ich war damals so beeindruckt, als er hier von zu Hause dann nach San Francisco gefahren ist, also Newport, San Francisco, da alleine so eine Tour einfach auf dich zu nehmen und zu sagen, ich habe dann halt nur einen kleinen Rucksack, da ist der Stuff drin und das kriege ich hin, das mache ich. Das finde ich schon immer sehr, 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 sehr wahnsinnig, was der so für ein, bei egal welchem Thema, also ich glaube, von Fotografie angefangen, das war so das Erste, was man irgendwie mitgenommen hat bei ihm. Dann auch so dieses Podcast-Game zu einem Zeitpunkt, als er eigentlich noch keiner Podcast gemacht hat, da haben wir angefangen, Podcasts zu machen, wo ich auch dachte, ja, wirklich jetzt ein Podcast? Ist das wirklich das Ding? Ne? Und der hat immer irgendwie ein gutes Gespür für Themen und hat dann aber auch für das Thema, also nicht nur, dass das Thema kommen wird, weil ich will jetzt nicht, also vielleicht ist es auch eine Bubble, in die man dann da reintaucht, aber für mich ist auch das Thema Rennradfahren in der Zeit, in der Paul es entdeckt hat und ich es auch so ein bisschen für mich entdeckt habe, hatte ich das Gefühl, dass Rennradfahren auch krass einen Boom erlebt hat. Also das war so.
Ja, das ist auch so voll.
Ne? Also, und das finde ich immer so faszinierend. Der hat immer so ein, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, ein totales Timing und ein Gespür für ein Momentum von einem Thema und dann ist er aber da und ist da drin. So, das finde ich faszinierend bei dem.
Ja, zu 100%. Ich meine, er hat ja auch, das steht mich hier auch auf meinem schönen Zettel, der vor mir liegt, er hat ja dir ein Standardbike geschenkt. Da kommen wir auch wieder ein bisschen mehr zu dir zum Thema und Radfahren. Ich meine, du hast gerade zwar schon gesagt, dass du auch 1,5 Jahre jetzt nicht mehr so richtig regelmäßig gefahren bist.
Mit dem Standard fahre ich aber gerne auch einfach so, weil das ist, finde ich, das habe ich immer das Gefühl, also ich würde mir nie einen Ferrari kaufen, aber so als kleiner Junge dachte man ja immer, Ferraris sind die geilsten Autos der Welt, ja. Das ist so ein bisschen, da habe ich immer das Gefühl, wenn ich einen Ferrari hätte, wie gesagt, würde ich mir nicht kaufen, wäre mir viel zu peinlich, aber wenn ich einen hätte, wäre so der Sonntagsausflug mit dem Ferrari, ja. Das ist der Moment, wenn ich mich auf mein Standardbike setze und jetzt mal so ganz, ganz hart formuliert nach Schwabing, um mir einen Kaffee zu holen, ja, fahre. Ja. Ist das so dieses, oh ey, das ist ein so unfassbar, also nicht nur ein unfassbar schönes Bike. Ich habe mich letztens mit irgendwem, tatsächlich haben wir uns auch getroffen, Eingang Englischer Garten, und dann war ich ein bisschen spät dran und wusste aber so, ich muss mit dem Fahrrad fahren, das macht gar keinen Sinn, wenn ich mit dem Auto fahre, ist totaler Quatsch. Und dann dachte ich mir auch so, ah, das habe ich jetzt so lange nicht gefahren, Reifen aufgepumpt, los. Und dann kam ich da an und war der so, oh, nein. Und das ist auch so geil, das ist so, was ich so, auch so liebe an dem Teil ist halt, dass das so fast, also ich wüsste, dass ich wahrscheinlich, wenn ich 10 Freunde da stehen habe, weiß vielleicht einer, was das für ein Bike ist. Und das liebe ich daran, dass das so ein, das ist jetzt das Gegenteil von einem Ferrari, dass das Bike so ein gewisses Understatement hat. Voll. Und trotzdem halt einfach insane ist. Und immer wenn ich jemanden mit einem Standard sehe, denke ich mir so, oh, die Farbkombo ist aber auch geil. Und denke mir direkt so, man müsste sich eigentlich alle Farbkombo, weil die haben auch so dieses geile Gespür. Es gibt ja immer auch so Brands, die kriegen die geilen Farbtöne nicht hin. Das ist immer so ein Farbton neben dem geilen Farbton. Mhm. Und bei meinem, ich habe eins, das ist so blau, orange und grün. Green. ich liebe das. Und tatsächlich, das ist aber auch genau sowas, da kommen wir wieder kurz zu Paul. Paul hat gesagt, ich weiß, dass du eins willst. Du würdest es dir niemals kaufen. Mhm. Du hast Geburtstag. Wir machen diesen Podcast zusammen. Ich bin dir so dankbar für alles, was wir irgendwie gemeinsam uns irgendwie aufgestellt haben. Das ist ein Geschenk, das musste ich dir machen. Und dann steh ich da und weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ein unfassbares Teil. Ich liebe das Ding.
Ja, also wie du sagst, Understatement ist in der Szene halt voll. Also in der, genau, wie du sagst, also in der Szene ist es halt mega gehypt und mega. Viele mögen das und wenn man dann natürlich, wenn man natürlich so eins fährt, kommt man natürlich auch direkt als absoluter Szene-Kenner rüber. So, wenn du so weißt, das ist ja das Coole daran, dass du.
Und dann sitze ich da drauf.
Nee, aber ich als treuer AWFNR-Hörer habe ich auch gehört, dass du bei dir zu Hause ein Peloton-Bike stehen hattest, Fitness wegen. Bist du da denn noch mehr drauf unterwegs als draußen?
Auch also nicht. Ich habe es immer noch. Ich habe nur letztens irgendwann, ich habe meine ganzen Bankverbindungen gewechselt und habe dann letztens so eine Mail bekommen, von wegen, dass sie den Betrag nicht einziehen konnten und dachte mir so, egal.
So schlimm ist es das auch nicht.
Ich bin so lange nicht gefahren, dann sollen sie es halt einfach nicht einziehen, dann sollen sie mich halt einfach da rausschmeißen. Aber hatte gestern eine Unterhaltung mit Coralie, die bei Joko Lade die Geschäftsführerin ist, die eine krasse Peloton. Gibt es da Pelotonien oder was ist das Wording für jemanden, der gerne Peloton fährt, aber die halt krass Peloton-süchtig ist und sagt, das ist, wobei süchtig ein falsches und gefährliches Wort, Entschuldigung, die fährt sehr gerne Peloton und meinte so, ey Joko, das ist eigentlich dein Ding, weil ich merke, ich muss wieder so ein bisschen mehr Sport machen und sie meinte, das ist ein total geiles, also die ist, Coralie ist krass sportlich und sie meinte, das ist eigentlich ein total geiles Gerät, um so eine geile Ausdauer sich zu erarbeiten, um dann halt bei dem Sport, den man dann Bock hat zu machen, gar nicht so sehr oder so schnell an die Belastungsgrenze zu kommen, von der man dann irgendwie genervt ist, dass die da ist, wo sie ist, nämlich sehr, sehr niedrig. Aber eigentlich müsste ich wieder anfangen, jetzt Richtung Herbst, Winter, mir dieses Abo da bei Peloton wieder zu holen. Aber ich hatte auch letztens, bin ich auf dem Laufband gewesen, und da konntest du auch so geil Intervalltraining einstellen, ne? Dann 45 Sekunden sprinten, 60 Sekunden schnelles Gehen, 20 Sekunden gehen. Und das hat er so vollautomatisch eingestellt. Da hatte ich ultra Spaß dran, ne? Das fand ich so geil, weil dieses Laufband mir so genau vorgegeben hat, was ich machen kann. Und dann auch dieses kurz Vollgas, keine Ahnung, 16 Stundenkilometer, dann wieder runter 9, dann 7, dann 4 und dann wieder irgendwie Vollgas und so diese Mischung aus allem. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, da ist aber niemand, der mir das sagt, sondern das ist nur eine Grafik. Manchmal machen mich bei Peloton diese TrainerInnen dann da irgendwie so wahnsinnig, weil die dann alles so easy aussehen lassen. Ich bin so, ich kann nicht mehr, leave me alone. bei dem Bike fand ich es immer geil, wenn man dann so eine gewisse Grundfitness sich erarbeitet hatte, weil es schon auch ein geiles Gefühl ist, wenn du da runterkommst. Aber zeitgleich fand ich bei diesem Laufband so geil, dass man da einfach drauf war, 30 Minuten. Und ich muss immer schwitzen beim Sport. Wenn ich nicht schwitze, habe ich keinen Sport gemacht. Ich brauche aber sehr lange, bis ich schwitze. Das habe ich beim Peloton immer hinbekommen, dass ich schwitze. Aber die Anstrengung war auch einfach krass groß. Und ich fand es aber auch bei dem Laufband so geil, was ich da, das war in einem Hotel, wo ich das ausprobiert habe, dass man wirklich nach 30 Minuten war ich nass. Du konntest mein T-Shirt ausbringen.
Ja, das also ich persönlich hab's noch nie gemacht, aber ich höre auf jeden Fall viel Gutes davon. Ich sag mal jetzt mein
vom Peloton.
Ja, voll genau. Ich hab's noch nie gemacht, aber die Version, die für mich ist ja mehr Swift, wenn man ehrlich ist, dass man, wenn man ja ein Rennrad schon hat, dass man sich dann einfach den Smart Trainer holt und das halt mit einem, also die haben mir, als ich damals von Swift Setup bekommen habe ich so ein das ist halt so ein Samsung-Fernseher direkt mitbekommen und das ist dann schon auch large, wenn du einfach so in dieser virtuellen Welt fährst, halt auf einem coolen Fernseher.
Voll.
Und
Ich habe mir damals einen Rollentrainer gekauft.
Ja,
ich siehst, und wollte damit anfangen, weil ich habe so zwei Freunde, die so hobbymäßig Triathlon machen, die Verrückten. Und bei dem einen war ich unten, der hat auch in der Garage sich eingerichtet, ne, aber so richtig so ein Setup, wo die Bikes, also das sieht auch einfach sick aus bei dem, wo die, also ich finde, du kannst, und das liebe ich aber an dem Sport, das hat so eine geile Grundästhetik, weil ich finde, ein Bike ist einfach auch ein geiles technisches Gadget, so, das sieht einfach ultra geil aus, so, und wenn du das dann irgendwie noch in so einer, und generell bin ich auch ein Freund von, wenn man Dinge mehrmals hat, also die Vielfalt von Produkten, finde ich irgendwie immer, sieht geil aus. Und wenn du dann viele geile Bikes hast und hast du noch so einen geilen Raum und hätte auch so einen Rollentrainer, genau wie du sagst, mit so einer Bench vorne, wo dann so ein fetter Screen drauf stand. Und dann meinst du, was machst du denn da? Und dann hat er mir das gezeigt und dann habe ich mir danach sofort einen Rollentrainer geholt. Hab aber bis dann nicht einmal irgendwie, ich hatte nicht mal ein Bike, was ich da hätte draufstellen können. Da hatte ich kein Bike und dann habe ich irgendwie noch ein Bike gesucht. Aber habe das nie angefangen und ärgere mich, weil ich finde auch Zwift tatsächlich, das war damals, als ich das entdeckt habe, über Alex heißt er, war ich so total hooked und dachte mir so, fuck, ey, das ist so, man denkt ja dann immer bei so Sportarten, wenn man sie für sich neu entdeckt, das ist jetzt der Moment, wo ich da total addicted werde und das wird meine Sportart und krieg endlich die Physis, die ich mir seit 43 Jahren für mich wünsche, weil ich endlich diese eine Sportart für mich entdeckt habe.
Ja, du.
Ist natürlich nie so.
Ja. mein Vater, übrigens, kurzer Zwischen, Einschnitt da, wenn du sagst, Vielfalt von Rädern, musst du mal bei meinem Vater vorbeikommen, der hat ungefähr 180 Räder, also da wirst du durchdrehen. Aber der hat nämlich meiner Frau auch ihr erstes Rennrad dieses Jahr geschenkt und die hat sich auch so gefreut, aber dann war ich so, ey, mega cool, da können wir ja mal zusammen Rad fahren. Die so, nee, ich fahre nicht draußen Rad, aber Swift auf der Rolle, das ist ja mega, dann kann ich Rolle fahren. Und ich meine, Zwift ist halt für mich so, wenn es halt kalt dann wird oder Regen, dann fahre ich halt Zwift. So, wenn ich draußen fahren kann, fahre ich draußen. Und oder man hat irgendwie irgendwelche Intervallprogramme, die man halt darauf auch super abliefern kann. Aber da war ich auch so, okay, wow. So, also auch einfach so, was der Sport so für einen neuen Engel kriegt, dass sich Leute freuen, so cool, ich habe ein Rennrad, dann kann ich einfach Indoor damit fahren. Wie mega ist das denn?
Aber da muss ich auch sagen, ich glaube, wenn es so ein wie nennt man das, so ein Jailbreak heißt, glaube ich, der richtige Term dafür geben würde, dass du auf dem Peloton Zwift fahren könntest, ne, dann wäre ich, glaube ich, fully hooked, weil dann hätte ich quasi ein Setup, wo ich mich einfach draufsetzen kann. Oder wenn Zwift ein Bike rausbringen würde, so wie ein Peloton, ne, dann wäre ich fully hooked, weil ich bin nicht so dieses Trainingsding, was ich dann immer so, ich glaube, und das ist das, was mich wahrscheinlich bei diesem Lauf auf dem Band mehr getriggert hat, da steht einfach jetzt 60 Sekunden so und du hast aber nicht dieses Gefühl von, und komm, jetzt machen wir, bla bla bla, sondern dass da jemand vor mir ist, der mir sagt, was zu tun ist, und das finde ich bei Zwift dann geiler, dass du wirklich durch so eine virtuelle Landschaft fährst, die einfach auch wirklich sick und geil aussieht und du trotzdem dieses Online-Gefühl hast, weil so viele andere auch da sind, ne, und du einfach ganz natürlich merkst, scheiße, jetzt muss ich hier ein bisschen strampeln, weil hier geht's jetzt bergauf, weil der Rechner gibt's weiter an deine Rolle da. Also das finde ich schon geil, aber dieses, man hat sich jemand gegenüber, schreit einen an und sagt, dass man jetzt irgendwie mal die Gänge da hoch machen soll, ne? Und so sehr dann immer, ey, alles in deinem Tempo, aber natürlich will man das nicht in seinem Tempo machen, sondern man will das genauso krass machen wie diese Trainerin oder der Trainer vor einem. Und das geht natürlich nicht, wo du auch denkst, die reden währenddessen noch. Und wenn dann bei mir jemand reinkommt und sagt, willst du was trinken? So, jetzt! Nicht! Lass mich! Hin. Ruhe!
Aber also eine Sache noch zum Thema Radfahren und dem, was ich dir, du hattest es gerade auch kurz angesprochen mit Paul, sein Trip von Newport nach San Francisco. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, dass so dieses, wenn du, man nennt es ja Bikepacking oder Biketripping, wie auch immer, das ist schon nochmal, das hittet nochmal ganz anders, weil du dann auch das gar nicht so als Workout siehst, sondern einfach nur so Strecke von A nach B. Und ich habe das dieses Jahr auch gemacht. Ich bin dieses Jahr von Köln nach Sylt gefahren, 3-4 Tage mal. Und das ist schon crazy, wenn du den ganzen Tag einfach so halt auf deinen Fahrradcomputer schaust und navigierst natürlich, wo muss ich lang, wo geht die Strecke lang. Du organisierst nur, okay, wann halte ich an, wann esse ich mal was, wann trinke ich mal was. Und du bist so krass im Moment und fängst auf einmal, also du lässt natürlich dann auch einfach so über Stunden das Handy halt in der Tasche und kommst so voll in so einen meditativen Flow. Also das musst du auf jeden Fall irgendwann mal, wenn du mal Zeit hast, 3-4 Tage mit einem Kumpel zusammen oder so. Das kann ich dir echt empfehlen, das ist richtig cool.
Ah, geil, ja, das ist, aber wenn du auch sagst, das heißt, du suchst dir das Routing aber selber zusammen, da gibt's nicht irgendeine geile App, blöd gesagt, die man sich runterlädt und dann sagt man, ich würde gerne von A nach B und das sind die geilen Radwege auf der Strecke, weil es gibt ja so ein paar, ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob die dann die guten oder die schlechten sind, aber es gibt so ein paar Dinger, die ich schon ausprobiert habe, auch in der Zeit, wo ich hier im Lockdown gefahren bin, das war dann teilweise, wo ich mir dachte, so, ey, da kann ich mit dem Rennrad nicht fahren. Warum zeigt er mir den Weg an? Du gibst Rennrad an und dann hast du so eine wirklich Feldweg-Schotterpiste mit Pfützen drin, wo ich mir denke, so, ist ja geil, dass er mir einen Weg zeigt, aber das ist nicht das, was irgendwie brauchbar ist. Und dann hat mich das immer so hart gestresst, dass ich dann irgendwann immer die eine gleiche Runde gefahren bin, weil ich wusste, okay, die habe ich mir so erarbeitet. Aber da habe ich immer noch was gesucht, wo ich dachte, wenn es das geben würde, würde ich es wahrscheinlich viel, viel mehr machen.
Ja,
sage ich jetzt mal so.
Also ich kann ganz salopp Strava und Komoot empfehlen. Ich plane viel meiner Route mit Strava und muss sagen, dass da kannst du dir das ja fast eigentlich alles einstellen, ob du Gravel fahren möchtest, ob du Rennrad fahren möchtest, Mountainbike, was auch immer, und dann auch die Höhenmeter, ob du die schnellste Strecke irgendwie von A nach B fahren willst. Das kann man gut planen. Aber wie gesagt, ich würde das echt, ich glaube, das ist auch so richtiges Bonding, wenn man das mit jemandem zusammen macht. Und vielleicht hast du ja einen Kumpel, der gut drin ist, Strecken zu planen, dann machst du das mal. Also das kann ich wirklich sehr, sehr gut, sehr empfehlen.
Ja, gut, dann werde ich dir berichten, wie es war.
So machen wir's.
Werbung. Leute, ihr wisst ja, dass ich gerade bei Paul in Kalifornien bin und Paul ist Whoop-Athlet. Warte mal, er kommt da gerade. Paul, kannst du mir mal kurz helfen? Ich nehme meine erste Whoop-Werbung für den Podcast auf. Und was ist denn deine Erfahrung damit?
Hast du gerade Whoop-Athlet zu mir gesagt? Ich bin ja kein Athlet, aber ich bin Whoop-Fan und Lover. Also Whoop ist tatsächlich eines der krassesten Produkte in meinem Leben. Das ist wie so ein kleines Fitness-Tracker sozusagen, den man ans Handgelenk macht, allerdings wie eine Apple Watch ohne Watch. Also das hat keine Anzeige. Das führt dazu, dass man 5-6 Tage das benutzen kann, ohne dass man die Batterie laden muss. Und die Batterie lädt man eh, während es am Handgelenk dran ist, und man klickt so eine Batterie drauf, dann eine externe Batterie, und dann lädt sich das so 3-4 Stunden. Währenddessen kann man auch duschen gehen, also es ist wasserdicht und all sowas. Aber also ich habe hier, siehst du einmal ganz kurz, auch eine Whoop-Line, so nenne ich das, eine Tanline, die wirklich ziemlich crazy aussieht, weil ich das immer anhabe. Und das ist der größte Vorteil davon, dass es immer alle Daten trackt von dir. Es hat drei Brackets sozusagen oder drei Themen, die es hat. Recovery, also wie fit bist du am Morgen für den nächsten Tag. Sleep Tracking, also wie hast du geschlafen, wie war deine Schlafqualität, wie sind die unterschiedlichen Schlafphasen. Und drittens die Aktivität, und zwar den Strain. Je nachdem, wie doll du quasi dich angestrengt hast an dem Tag, daraus rechnet sich dann auch immer die Recovery. Alles geht eigentlich hauptsächlich über die Heart Rate Variability, wenn das der halbwegs richtige Begriff ist. Also wir wissen ja alle, dass irgendwie 60 Schläge pro Minute oder 90 oder 140 oder was auch immer, aber die schlagen ja nicht regelmäßig, sondern das variiert, und genau über diese Varianz kannst du rausfinden, wie fit oder wie unfit oder wie recovered du bist. Und in meinem Fall hilft es mir unfassbar krass viel, weil du schon in den Daten sehr klar siehst, wenn du Alkohol trinkst, wenn du abends kein Wasser getrunken hast, wenn du schlecht schläfst, also wie wichtig der Schlaf für die Recovery ist. Und das allerbeste an allem, das redet über Bluetooth mit der App, und die App ist auf dem iPhone bei mir, und diese App ist sensationell, weil die total geil aussieht, weil sie sau schnell ist, weil sie gamifying-mäßig ist. Also ich wach auf und grün, oh, ich bin stolz, ich hab's geschafft, hat sich gelohnt, gestern früher ins Bett zu gehen und vielleicht abends mal nichts zu essen oder nichts Schweres zu essen. Ich sehe sofort rotes Fleisch in den Daten. Ich sehe, also generell misst du deinen Körper in doch der besten Art und Weise, und das ist, glaube ich, unabhängig festgelegt worden, dass es auf dem Consumer-Markt keinen besseren Körper-Tracker, Fitness-Tracker, Aktivitäten-Tracker und Schlaftracker gibt. In einem, ich bin die-hard-Fan von dem Produkt und bin wirklich, wir haben das vor 4 Jahren angefangen, habe das jeden Tag, mein komplettes Umfeld, meine Frau, wir haben alle diese Sachen an. Man sieht eben auch Virusinfektionen, bevor man Symptome hat. Auch das hilft manchmal, weil man quasi sieht, der Körper kämpft gegen irgendwas an. Ich bin mega Fan von Whoop und ich arbeite auch ein bisschen mit denen, muss ich auch fairerweise sagen. Die nennen mich Athlet, ich bin nicht Athlet, aber wir machen verschiedene Sachen jetzt zusammen. Es gibt einen super Link in meiner Insta-Story, da kriege ich ein kleines Goodie, ein Gutzel, wenn man sich darüber anmeldet. Hast du auch so einen Link?
Nee, noch nicht, aber ich meine, besser hätte ich es jetzt eh nicht erklären können. Danke für die ausführliche Erklärung des Produkts und was Whoop ist. Ich kenne es ja schon von Tanja und ich habe es im Giro dieses Jahr auch mal kurz ausprobiert, aber du hast mir richtig Lust gemacht. Ich glaube, ich muss da nochmal mir so ein Band holen und auf jeden Fall, ja, gerade für die neue Saison, die jetzt ansteht, wenn ich ins Training starte, macht das sicherlich Sinn, wenn ich da alles perfekt tracke ab jetzt.
Genau, also grundlegend ist es ein Abo-Modell. Das Band kostet gar nichts, man kriegt es wieder zurück, wenn es einem nicht gefällt. 31 Tage Rückgaberecht. Und wenn du dich über den Link bei mir in der Insta-Story anmeldest, der ist in den Highlights, das erste Ding dort, Woop heißt es, in den Insta-Highlights bei mir auf dem Instagram-Account, Paul Ripke heiße ich, R-I-P-K-E, dann kriegst du noch einen Monat umsonst. Und ansonsten kostet es, je nachdem wie lange du es abschließt, zwischen, ich glaube, 20 und 25, ich weiß nicht ganz genau, das muss man nachschauen, was es kostet. Kostet im Monat Geld. Ist nicht wenig, lohnt sich aber unfassbar. Mein Leben hat es total verändert. Es war wirklich eine der krassesten Sachen, die ich je gemacht habe.
Dann danke dir. Ich packe das nochmal genau in die Shownotes, wo man das alles finden kann. Und Werbung Ende.
Und meinen Link machst du da auch noch rein, ne?
Ganz genau.
Werbung Ende.
Du, Thema Radfahren, oder du im Zusammenhang mit dem Thema Radfahren können wir auch einen Haken hintermachen. Ich habe noch ein paar Fragen für dich mitgebracht.
Schieß los.
Genau. Fangen wir doch einfach direkt mit der Schnellfragerunde an. Die wird in diesem Podcast immer präsentiert von Breitling. Lieber Joko, digital.
Ist auch ein guter Presenter das wird präsentiert von Breitling. Das ist ein Satz, den würde ich auch gerne mal irgendwann sagen.
Timekeeper auf, von der Schnellfragerunde, genau. digital oder analog?
Mittlerweile mehr digital.
Sunset oder Sunrise?
Sunset.
Süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Emotional oder rational?
Emotional.
Restaurant oder zu Hause kochen?
Restaurant.
Bier oder Wein?
Boah, das ist blöd. Bein. Ich finde, das muss man kurz ausführen, weil ich finde, es gibt Momente, da ist Wein der perfekte Begleiter und es gibt Momente, da ist Bier der perfekte Begleiter.
Ja, also
ich hätte mir niemals geglaubt, dass ich irgendwann mal aus Erfrischung ein Bier trinken wollen würde, weil ich das über Jahrzehnte scheiße fand im Geschmack. Aber irgendwie bin ich auf so einen Biergeschmack gekommen. Aber es gibt auch Momente, da liebe ich's, wenn man wirklich irgendwie so, also ich finde, Wein ist das geselligere Getränk, wenn man mit Freunden sitzt und einfach irgendwie einen gemütlichen, coolen Abend hat, wo man dann wieder sitzt und einen guten Wein genießt, finde ich, ist das was sehr, sehr Schönes. Aber ein Bier kann auch nach getaner Arbeit im Sommer im Garten, sich dann irgendwie da auf den Stuhl zu setzen und so ein eiskaltes Bier zu zischen, hat das ein für mich, auch wenn das wahrscheinlich total klischeebehaftet ist, ein wahnsinnig gutes Gefühl.
Ja, unterschreibe ich ganz genau so.
Ja,
vielleicht
sehr gut.
Vielleicht ist die nächste Frage einfacher. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Langschläfer oder Frühaufsteher?
Langschläfer, leider. Leider Langschläfer. Ich würde alles dafür geben, dass ich Frühaufsteher wäre. Ich weiß nicht, wie ich es hinkriegen soll.
Stadt oder Land?
Land.
Lieblingsdrink, den du an der Bar bestellst? Oder in einer Bar?
Zwei Stück eigentlich, kommt immer auf den Verlauf des Abends an. Vorneweg gerne in Negroni, weil man dann schon irgendwie keine Fragen mehr stellen kann. Und hinten raus, wenn ich müde werde, ein Espresso Tini.
Okay, das ist, also beim Espresso Tini bin ich auch dabei. Hast du eine Lieblings-App?
Ich habe tatsächlich angefangen, ein bisschen Spanisch zu lernen und habe Duolingo und Drops installiert und kann sowas sagen wie La mujer come una manzana, die Frau isst einen Apfel. Ich weiß nicht, ob mich das jemals weiterbringen wird, aber das ist so mein größter Erfolg bisher. Und ich habe letztens witzigerweise jemanden, da war ich in Spanien, und also im Sommerurlaub, und der Typ, der an dem Haus den Garten betreut hat, also der irgendwie ich weiß nicht, wie man das nennt, der Gärtner halt einfach war, der Typ, der das sauber gemacht hat, kam aus Portugal und sprach sehr schlecht Spanisch. Und dann habe ich nur gesagt, La mujer come una manzana. Und dann hat er gesagt, Duolingo! Weil er mit der gleichen App Spanisch lernte und genau die gleiche Rotze wie ich da gerade gelernt hat. Und da siehst du, guck mal, es war im Juli, als ich La mujer come una manzana sagen konnte, kann ich immer noch sagen. Aber viel mehr ist da bis jetzt nicht hängen geblieben. Aber das sind gerade so meine Apps. Ich glaube, ich brauche einen größeren Wortschatz, also Vokabeln. Und da ist Drops sehr gut. Das ist, wenn wir von einem Freund, Shoutout an Ali, empfohlen worden, und da lernst du so ganz klassisch Vokabeln.
Okay, also, aber Respekt, dass du das machst. Also Sprachen lernen, also ich bin zwar, mir fallen zwar Sprachen viel leichter als, also in der Schule war ich immer in Sprachen zehnmal besser als so Physik oder Mathe, Aber aber Sprachen lernen, also ich habe immer sehr viel Respekt davor, wenn man sich so hinsetzt und sagt, ja, ich versuche das jetzt mal zu lernen, nochmal neu, weil man da so viel Zeit für braucht auch einfach.
Ja, aber das Geile ist, also guck mal, ich tingle ja sehr viel rum und sitze sehr viel in der Bahn und habe dann immer irgendwie so, ich bin nicht der Typ, der in der Bahn arbeitet, also ich kann nicht dann irgendwie den Laptop aufmachen und ackern, so, sondern entweder gucke ich dann einen Film oder tatsächlich habe ich sogar angefangen, Bücher zu lesen, total verrückt, und habe dann aber irgendwann gedacht, so, ey, die Zeit kann ich doch irgendwie auch für was nutzen, was mich irgendwie weiterbringt, und ich glaube aber nicht, und das ist mein großes Problem, dass ich darüber wirklich lerne, Spanisch zu sprechen, aber ich verstehe Spanisch, also ich lerne halt durch Vokabeln und Aussprache und Co. so ein bisschen, wenn ich irgendwas lese, ah, das ist ein Frühstücksladen, so ungefähr, weißt du, das ist ein Nyado oder wie, also ich kann mir die Vokabel nicht merken, aber wenn ich sie lese, wüsste ich, ah, das ist Frühstück.
Ja, so. Das stimmt.
Da habe ich irgendwie so Bock drauf. Und ich habe letztens so einen Tweet hier von liebe ich El Hotzo gelesen, der sagte so, was eigentlich das Allergeilste im Leben ist doch, dass man eine Sprache lernt und damit so ein komplett neues Level im Leben freischaltet, weil man dadurch halt einfach nochmal in so eine ganz andere Welt eintauchen kann. Wie geil ist bitte das System Sprache? Also so grob zusammengefasst, er hat es pointierter und besser formuliert. Aber da dachte ich auch so sehr das als Gag gemeint ist, steckt da ja schon irgendwie eine Ernsthaftigkeit drin, weil wie verrückt das eigentlich ist, dass man eigentlich nur dadurch, dass man eine andere Sprache spricht, sofort eine komplett neue Welt sich aufmachen kann.
Hundertprozentig. Also das ist auch, also ich bin mal 2 Jahre für ein holländisches Team gefahren, seitdem kann ich Holländisch, das ist ganz cool. Und
geil.
Seitdem bin ich immer nur in Teams gesprochen, wo halt Englisch die Amtssprache war, was natürlich auch fürs Englisch sehr gut ist. Aber das ist schon auch einer der coolen Nebeneffekte, wenn man mal für ein italienisches, spanisches, französisches Team fährt, dass man natürlich da wird in den meisten Teams, da wird natürlich Englisch gesprochen, aber das ist in Radteams noch echt krass so, dass dann auch gesagt wird, wir sind ein französisches Team, es wäre schon cool, wenn du Französisch lernen würdest, weil wenn du mal mit 5 Franzosen an einem Tisch sitzt, wäre es halt, also können wir dir nicht garantieren, dass sie natürlich jetzt auf Englisch alles switchen so, und das ist natürlich ganz cool, wenn man dann Sprachen kann, oder beziehungsweise so wie ich kann dann natürlich, wenn du dann den Giro d'Italia fährst, 3 Wochen lang in Italien rumtingelst, dann ist es auch ganz witzig, dass ohne, dass du irgendwie was aktiv lernst, dass du natürlich dann so diese so Radsport-Vokabeln, was ist Start, was ist Ziel und so noch 5 Minuten bis zum Start, also so ein Quatsch lernst du natürlich dadurch. Oder auch in den Hotels dann, wie du sagst, auch Frühstück und so. Und also manchmal bleibt dir dann noch was hängen, was ja dann auch echt angenehm ist.
Voll. Aber das sind meine beiden Apps gerade, Drops und Duolingo.
Sehr gut. Hast du dann noch eine Empfehlung für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts? Also gerne Buch oder irgendeine Serie, ein Film?
Ich habe letztens so ganz, weil ich so eine Buchhandlung am Bahnhof in den Händen gehalten habe und mir irgendwie dachte, ach, das lese ich jetzt einfach. Und dann habe ich es wirklich auf der Zugfahrt Berlin-Frankfurt habe ich es ausgelesen, ist das Buch von Kurt Krömer.
Ja.
Titel fällt mir gerade nicht ad hoc ein. Warte, ich google es. Kurt Krömer Buch. So. Dibidibidab. Wo steht's denn hier? Ah, falsch geschrieben. was du denkst? Nee, du darfst nicht alles glauben, was du denkst, genau.
Ja, okay.
Wirklich ultra gut. Ich finde Kurt Krömer eine unfassbare Personalie in der deutschen Unterhaltungsbranche, weil der ein für mich so konstantes, es gibt nichts, glaube ich, wo man bei Kurt Krömer sagen kann, das war Kacke, was der da gemacht hat. Ne? Das gibt es so bei ganz wenigen Leuten, dass man wirklich einfach Fan von allem ist, was die Person jemals angefasst hat. Und bei Kurt Krömer ist das so. Und als es dann diese Wahnsinnsfolge von Che Krömer gab mit hier Sträter und ihm, wo es dann so um seine Depressionen ging, fand ich das nicht nur ein ultra bolden Move, wie geil offen die darüber geredet haben, wo man sich denkt, das müsste eigentlich mit viel mehr Themen so sein, dass man das so gesellschaftlich aus so einer Tabuzone rausholt.
100%.
Und fand es dann aber so stark, dass die beiden das so geil gemacht haben, und dann hat mich irgendwie dieses Buch so getriggert, weil es da lag, und das war auch das Letzte, dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt nicht kaufe, dann kauft es jemand anders, aber mich hat es immer schon die ganze Zeit über interessiert, und habe ich es wirklich durchgelesen. Und find's so unfassbar geil, wie er eigentlich selber einem so ein bisschen, und ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal die Frage gestellt, wenn es einem schlecht geht oder man mies drauf ist über einen längeren Zeitraum, so bin ich noch okay oder ist das schon eine Depression oder bin ich irgendwie, bräuchte ich vielleicht psychiatrische Support für all das oder müsste ich mal in eine Therapie gehen, muss ich mal generell, ich glaube generell ist es nie falsch, jemanden zu suchen, mit dem man sich irgendwie über seine Themen unterhält, die man dann so mit sich rumträgt. Ja. Und die Art und Weise, wie er das in dem Buch behandelt hat und auch so dieses Relaten zu den Themen, die er dann da so setzt, wo man denkt so, fuck, das kann ich für mich auch sagen. Und dann kommt aber wieder ein Moment, wo du denkst, okay, nee, krass, das habe ich zu 100% nicht. Aber das einfach auch nur mal so als Gegencheck zu nutzen und auch nochmal vielleicht so Verständnis. Ich glaube, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der auch immer wieder in Behandlung mit seiner Depression ist und auch immer wieder in der Klinik ist mit seiner Depression. Wo ich mir einfach wünschen würde, dass es ihm besser geht und es hilft einem auch nochmal so in dem Dialog, nicht nur mit meinem besten Freund, sondern auch mit so einem Buch, was einem dann irgendwie von außen nochmal von der Person, die man faszinierend findet, so eine zweite Blickebene gibt, total damit umzugehen und aber auch nochmal so viel besser zu verstehen, was so glaube ich, immer das Bild ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft sitze ich im Auto oder im Zug und habe irgendwie so meine Themen gerade und denke mir so, oh, what the fuck, ey, wie soll ich das alles lösen und krieg's nicht zusammen und guck dann irgendwen im Zug an, der so drei Reihen weiter hinten sitzt und denke mir so, ich hätte gerne sein Leben, ey, der sitzt gerade da und liest einfach nur die Zeitung, aber du hast halt keine Ahnung, was in dem Kopf bei dem vorgeht, so, ne? Ja. So super oberflächlich und das Buch hat mir nochmal so krass die Augen geöffnet und habe ich auch ganz vielen Menschen danach geschrieben, wenn ich mich länger nicht gemeldet habe, weil ich dann auch dachte so, wie wichtig eigentlich so emotionale Beziehungen und Bindungen sind, die man hat, aber die man kaum pflegt, weil am Ende ist das genau der Moment, wo du, wenn es dir scheiße geht, dich drauf zurückfallen lassen kannst, nämlich, dass du diese Leute um dich herum hast. Und das fand ich also kann ich wirklich nur jeder und jedem empfehlen, der die Zeit und Gelegenheit findet, dieses Buch zu lesen. Unfassbar gut geschrieben, leichte Kost dafür, dass es so schwer ist. Und wenn man eine Faszination, ist ja schon fast biografisch, hat für die Person Kurt Krömer, dann finde ich, ist es umso mehr noch ein Mass, weil man so sehr nochmal mehr mit ihm mitfühlt und auch jetzt nochmal so mehr oder so viel mehr seine Genialität eigentlich versteht und den Struggle, den er dann aber auch durchaus in seinem Leben hatte. Und das ist so ein Moment, da gab es Momente, ich habe sogar zwei, dreimal hatte man ein Tränchen im Auge, wo ich dann dachte so, ja, verrückt, ich sitze hier gerade im Zug, habe dieses Buch einfach in der Hand genommen, in der Bahnhofshandlung, jetzt sitze ich hier und denke mir so, oh, wenn ich seine Nummer hätte, würde ich ihn jetzt anrufen. Ja. Wirklich, also wahnsinnig toller Mensch, wahnsinnig tolles Buch, kann ich nur jedem ans Herz legen.
Ja, also mich hast du überzeugt, kommt bei mir auf die Watchlist.
Sehr gut.
Kann man, sich also auch, ob das, ich bin auch oder gehe oft zum Mentaltraining für den Sport, aber das hat auch viel mit einer Therapiesitzung eigentlich zu tun, weil man natürlich nicht immer nur über Sport redet, sondern, oder wie man jetzt irgendwie sich dann auf die spezielle Rennsituation vorbereitet, sondern auch oft dann einfach abschweift zu, okay, das ist allgemein bei mir im Leben gerade los, das beschäftigt mich, damit geht's mir gut, damit geht's mir nicht gut. Und alleine darüber zu sprechen, ist so crazy, wenn man dann auch, wenn man es ausformuliert und dann rausgeht, finde ich, dass man, das ist erstens, das hat was total Befreiendes und es ordnet einen selber auch nochmal, also ich finde mich ordnet, ich kann es dann innerlich nochmal besser ordnen und
ich weiß 100%, was du meinst,
und bin dann auch manchmal so, wenn man es so ausgesprochen hat, so, ja, irgendwie habe ich mich im Kopf total deswegen gestresst, also so wichtig ist es jetzt eigentlich auch nicht, wenn ich nochmal darüber nachdenke und das ist dann immer, das ist schon echt crazy, also wie gesagt, im Sport ist es Mentaltraining, aber das ist exakt dasselbe wie zur Therapie gehen. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Aber ich habe einmal tatsächlich so, weil ich habe so einen krassen Tinnitus auf beiden Ohren, links noch schlimmer als rechts, und habe dann wirklich so alles an Therapien versucht, die es gibt, und habe dann irgendwann so von jemandem wie so eine Trance-Therapie empfohlen bekommen, dass du das so aktiv im Unterbewussten in so einem Trance-Zustand vielleicht ausblenden könnte. Das hat leider Gottes nicht funktioniert, aber das war aber auch ein Psychologe, mit dem ich das gemacht habe. Und das war am Ende genau das, was du sagst. Ich bin da wegen meiner Ohren hin und eigentlich war ich am Ende da und war total voll, genau was du beschrieben hast, kann ich so krass zu relaten, weil ich bin da raus und dachte mir jedes Mal so, also den Ohren geht's kein Stück besser, aber mir geht's 100% besser als vorher, weil man so sehr nochmal einfach reflektiert hat, was gerade, und ich glaube, das ist unbewusst, war das vielleicht auch dann von mir falsch zu denken, ich gehe da hin und der wird meine Ohren heilen, sondern indirekt hat er mir gesagt, den Stress, den du dir machst, das ist wahrscheinlich der Grund, warum deine Ohren so fiepsen, du Idiot. Hör mal auf, dir so einen Stress zu machen in deinem Kopf. So. Und das ist ja genau das, ey, was Probleme im Kopf ausmachen, wenn man sie zu Problemen werden lässt und wie groß das wird. Und manchmal ist es dann nur ein Anruf, Drei Sätze, ja. Und das Problem ist in Luft aufgelöst und du hast aber 2 Wochen dir den Kopf deines Lebens darum gemacht und dann sagst du, okay, irgendwann hältst du es nicht mehr aus, dann muss ich jetzt anrufen und denen sagen, wie scheiße das ist, das können wir so nicht machen, Feierabend, tschüss. Und dann so, ja, ist ja kein Problem, dann machen wir es nochmal neu. Und dann so, hä? Damit haben die jetzt 2 Wochen rumgeschlagen, das ist jetzt irgendwie der Konsens ist, ich hätte da einfach nur vor 2 Wochen anrufen müssen, ich hätte dieses Thema nicht gehabt. Das ist total absurd. Ich finde es auch echt faszinierend und das ist genau dieses Buch, dieses mit sich selber auseinandersetzen, weil wir uns immer so viel Gedanken darum machen, auch in Zeiten von Instagram versus Reality und weiß ich nicht was, ne? Es geht immer nur darum, was ist außen wirkungsmäßig los, aber keiner kümmert sich um sich selber.
100% so. Sag mal, hast du noch Zeit, dass ich dir 5, also das war ja die Schnellfragerunde, dass ja. Ich dir noch 5 Fragen mit bisschen essentieller stelle?
Bitte.
Okay, sehr gut. Das freut mich sehr. Die erste ist noch sehr easy. Warst du schon mal beim Radrennen?
Du meinst so aktiv
so
gucken,
Zuschauer Radrennen? Oder durch Zufall mal irgendwo, genau.
Ja, wie heißt das in Hamburg?
Cyclassics.
Wenn die da.
Ja,
Cyclassics, genau. Ja. Ich habe lange in Hamburg gelebt. Das war immer das Wochenende, wo man nirgendwo in der Stadt hin konnte. Und dann hat man sich zwangsläufig, Radrennen angeguckt, wenn man irgendwo da über die Straße wollte.
Ja, das ist witzig, ja, weil das ist jedes Jahr in Hamburg so. Es gibt die Leute, die da extra. Also, es ist tatsächlich mein absolutes Lieblingsrennen in Deutschland.
Ah, wirklich?
Fahre ich super gerne, ist echt cool. Und es ist aber genau das. Also es gibt die Leute, die lieben das halt so, ey cool, endlich ist das Cyclassics-Wochenende und alle anderen sind so, fuck, es ist das Cyclassics-Wochenende. Die komplette Stadt ist abgesperrt wegen diesen Idioten, die hier Rad fahren.
Du kommst von nirgendwo nach nirgendwo. Also du kannst eigentlich nur aus deiner Haustür raus und dich dann quasi da an die Strecke stellen. So war es damals bei uns. Haben wir aber auch gemacht. Also das habe ich tatsächlich mir mehrfach angesehen.
Zweite Frage. Weißt du noch, die ist gemein, weil ich mir ziemlich sicher bin und auch gar nicht böse bin, dass du es weißt, aber weißt du noch, als wann wir uns kennengelernt haben, mal live?
Boah, du blöde Sau. Ja, am Telefon.
Nee, das stimmt.
Am Telefon bei.
Das stimmt nicht.
Nee?
Nee. Also ich war mir sicher, dass du es nicht mehr weißt, aber auch einfach, weil du da voll gestresst warst. Ich war mal mit meiner Frau, da warst du mit Paul bei AWFNR live im Tanzbrunnen in Köln. Und das war.
Ah,
das,
stimmt!
Aber ich glaube da, also es war, da hat Paul uns eingeladen, genau, und wir haben natürlich euer Live-Podcast angeschaut. Dann
unten
einmal,
in diesen Katakomben,
genau,
wo wir da
unten
waren.
In den Katakomben. Und es war super witzig, weil, also sozusagen, es war so ein. Ja, es war ja eigentlich nur, dass ihr eure Freunde dann nochmal für 10 Minuten reingeholt hattet, aber ihr wart beide super gestresst, weil ihr so, hey, wir müssen noch Fotos machen. Und Paul hat sich so ewig verlabert mit uns und ich weiß gar nicht, also da waren noch andere und du warst zwar voll so,
ach, witzig.
Hey, Paul, wir müssen jetzt Fotos machen. aber ja.
Also. Ich hatte einen anderen Moment, ich kann mich erinnern, da war ich mit Paul im Auto und ihr habt telefoniert.
Ah, stimmt.
Und dann haben wir uns am Telefon unterhalten. Das ist den ich jetzt als ersten wahrgenommen hätte. Weil ich glaube sogar noch, dass ich gesagt habe, so endlich lernen wir uns mal kennen, habe ich da, glaube ich, sogar gesagt. Weil ich schon so viel von dir gehört hatte. Ist aber auch geil, dass es dann so noch mehr shady für mich, wir uns eigentlich schon kennengelernt hatten. So, ach egal, der Trottel, der erinnert sich. Ja. Aber ich bin sehr schlecht geworden tatsächlich. Das ärgert mich richtig persönlich mit so Begegnungen. Dass ich manchmal, wenn Leute sagen, wir haben uns doch schon mal gesehen. Und ich denke so,
boah, das ist
wirklich?
Unangenehm. Das ist so unangenehm,
ja,
wenn das passiert.
Das ist mehr, und ich meine es auch gar nicht böse, aber das ist dann einfach, glaube ich, so die Mehrheit der Begegnungen in meinem Leben ist halt, oder vielmehr, ich habe mittlerweile so viele Begegnungen in meinem Leben, dass ich es dann nicht mehr irgendwie zusammenbekomme. Und ganz häufig habe ich dann auch wirklich aus so einer, gar nicht aus so einer Schutzbehauptung heraus, aber dass ich dann 100% mir sicher bin, die Person habe ich doch schon mal getroffen. Ich so, ey, aber wir kennen uns. Nee, wir haben uns noch nie gesehen. Und wir so, oh Gott, jetzt bin ich einer von denen, der sich so ranschmeißt, weil er sympathisch wirken will. Wir kennen uns, aber dabei bin ich dann immer 100% davon überzeugt, dass ich derjenige bin, der wirklich schon mal die Person getroffen hat. Aber egal.
Ich wollte gerade sagen, ich denke, jeder und jede, die ja, bis 2 zählen kann sich auch vorstellen, was du für ein Pensum an Menschen haben musst, die irgendwie auf dich einprasseln. Und ich glaube, da kann dir auch niemand böse sein, dass man sich dann nicht an jeden Einzelnen erinnern kann. Das ist ja völlig normal. Aber also
Das Snippet ziehe ich mir nachher aus dem Podcast raus und spiele das jedem vor, wenn ich dann in die Situation komme, dass ich mich nicht erinnere.
Also bei mir ist auch so oft so, dass ich, da bin ich zum Beispiel nicht konzentriert, dass ich genau dasselbe habe, wenn ich in einer Gruppe oder so vorgestellt werde, das sind so 5 Leute, dass ich es dann auch, weil ich irgendwie so auf, okay, wie schüttel ich die Hand richtig und Augenkontakt oder so, achte ich drauf, dass ich aber dadurch völlig den Namen, den sie mir in dem Moment sagen, ausblende.
Ja, kenn ich auch.
Dann sage ich 5 Leuten Hallo und im Moment, wo ich fertig bin, bin ich so, fuck, ich habe jetzt schon alle Namen vergessen. Dann hängelst du dich den ganzen Abend so mit so du oder hey und cool hey und so. Also,
und dann voll. Da kann ich auch ein Lied von singen. Da bin ich manchmal sehr gut drin, dass ich dann selber überrascht bin, wie viele Namen ich mir gemerkt habe. Aber viel unangenehmer ist es, wenn ich der festen Überzeugung bin, dass die Person, keine Ahnung, Ronny heißt und nachher stellt sich raus, sie hieß aber Raul.
ja, das stimmt.
Und die Person einfach aber nicht einmal was gesagt hat, dass man es irgendwie am Anfang geklärt hat, sondern weil die Person es nicht verneint hat, ich natürlich ganz stolz dabei bleibe, sie den ganzen Abend beim falschen Namen zu nennen.
Oh, unangenehm. Naja,
ja, sehr unangenehm.
Thema, das ist mehr so ein Podcast-Thema, weil seitdem Paul ja AWFNR alleine macht, ich finde es crazy, den Fakt, dass wenn man so einen Podcast immer hört, dadurch hat man natürlich auch zwangsläufig bei dir immer gehört, was so bei dir abgeht. Natürlich auch so neben den großen beruflichen Projekten, die man sowieso mitbekommt, aber halt auch so immer so kleine Storys. So, ach klar, der war ja gerade im Urlaub, der hat dies gemacht, der hat das gemacht, so. Und das, wenn man jetzt keinen Podcast mehr hat, dann fällt das natürlich so ein bisschen weg. Aber einfach mal.
Was willst du wissen?
Ganz reingefallen. Gibt's irgendwas, was man wissen soll? Was gibt's Neues? Gibt's irgendwas Großes, was man, vieles wirst du wahrscheinlich nicht sagen dürfen, aber gibt's irgendwas, wo man sagen kann, darauf kann man sich freuen?
Also ich gehe jetzt bald wieder ins Studio mit Wer steht mir die Show? Das wird, glaube ich, in der Konstellation, die wir da auch diesmal wieder gefunden haben, so einzigartig.
Da bin ich gespannt aufs Line-Up.
Es ist immer sehr, sehr einzigartig so, aber diesmal, das ist jetzt die vierte oder die fünfte Staffel, ich glaube die vierte Staffel, oder die fünfte sogar schon? Gott, das ist so, man, das ist schon so sehr ein Teil meines Lebens geworden, dass ich mir gar keine Gedanken mehr um die Anzahl mache. Aber wir hatten ganz häufig die Situation, dass gewisse Leute, die wir angefragt haben, terminlich nie konnten, dass sich das nicht ausgegangen ist. Und jetzt ist es aber so, dass wir quasi ein Panel haben, wo quasi diese terminlichen Nichtverfügbarkeiten zusammengefunden haben in terminliche Verfügbarkeiten.
Mega.
Und deswegen wird das ein richtiges Brett, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Dann gibt es so im ersten Quartal nächsten Jahres noch ein Riesenprojekt, was kommen wird, was ich mit Prime Video tatsächlich zusammen machen durfte, obwohl ich bei ProSieben exklusiv untergekommen bin, haben die mir aber da einen Freifahrtschein gegeben, weil sie gesagt haben, verstehen Sie, kannst du machen, kein Thema. Und das wird, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr crazy so, weil das ist was, da habe ich sehr viel Zeit drauf verbracht und da haben wir sehr viel dran rumgedoktert und da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil das viel zu früh wäre. Aber das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, wenn man gedacht hat, ich habe schon viel Scheiße gemacht und viel crazy Shit gemacht, so, dann wartet mal ab, was da noch kommt.
Und da freue ich mich. Aber auf beides natürlich, aber Wer steht mir die Show ganz besonders. Es ist echt, das ist so verrückt geworden, weil wir, also ich rede jetzt von meiner Family, Frau und ich, wir sind echt so zu 99%, dass wir dann abends einfach ins Bett gehen und irgendwie zusammen auf irgendeinem Streaming-Dienst was schauen, weil man so dieses Fernsehen, also ich sag mal, oder man googelt, okay, was kommt halt 2015 und so, wieder nix, so, okay, lass einfach irgendwas anderes machen oder man liest ein Buch, keine Ahnung was. Aber der Dienstag, wenn Wer steht mir die Show läuft, das hat sich so krass etabliert, dass man dann so, ey, geil, heute ist Dienstag, ne? Ja, Mann, heute kommt's. So,
also, das freut mich alles, was, also wirklich, das geht runter wie Öl, aber ich liebe das auch so sehr, weil das so einzigartig ist in der, weil die Show so einzigartig ist. Das lebt ja nicht, weil es gibt so viele Sendungen, die dann irgendwie so auf den Moderator zugeschneidert sind oder die Moderatorin zugeschneidert sind, aber das ist hier ja gar nicht der Fall, sondern die Sendung ist so frei und so offen und egal wer da ist, der fügt dieser Sendung einen essentiellen Teil hinzu. So, und das ist so, das ist, jedes kleine Teil ergibt das große Ganze. Und meine Aufgabe ist da so ein bisschen der Dompteur, der in der Manege zu sein, vielleicht am Anfang, um das irgendwie so aufzusetzen. Aber ab Folge 1 ist es für mich auch total crazy, weil ich kann mich ja nur auf die erste Folge vorbereiten. Weil es kann ja sein, dass wenn ich die erste verliere, dass ich in der zweiten dann auf der anderen Seite sitze und deswegen kann ich ab Folge 2 keine Vorbereitung mehr haben. Und kann mich auch vorher nicht drauf vorbereiten. Das heißt, auch für mich ist eigentlich, ich gewinne die erste, okay, cool. Heißt aber auch, ich habe 24 Stunden Zeit, weil wir natürlich jetzt, es läuft im Wochenversatz, aber wir produzieren immer mit einem Tag Pause dazwischen. Also ein Tag Show, ein Tag Proben, ein Tag Show, ein Tag Proben. Und dann ist es für mich halt so, Sendung gewonnen, ja mega, heißt aber dann am nächsten Tag das erste Mal die neue Abfolge der Spiele und Inhalte zu sehen und dann irgendwie sich vorzubereiten, also so wie für jede und jeden anderen, die gewinnen würden auch, und das macht es irgendwie auch nochmal so wahnsinnig besonders, weil das halt gar keine Form von Routine kriegt, weil nach einmal Proben, bin ich zumindest so, habe ich so eine Sendung nicht drauf, so, sondern dann kommt nochmal die heiße Probe am Morgen der Aufzeichnung und dann kommt, also eigentlich hatte ich einen Durchlauf, zwei Durchläufe und dann einen heißen mit das ist dann die Show, aber es macht so ultra Bock, weil das auch so dieses Miteinander und dieses so frei sein dürfen in diesem Format und jede Person, die dann aus dieser Show nochmal ihre eigene Show machen kann, wo ich auch nicht weiß, was passiert, das ist irgendwie für mich so eine Riesenzeit immer, wo ich dann komplett auch in Berlin im Studio bin und dann auch in Berlin lebe für die zwei, drei Wochen, die wir dann da sind. Das wirklich das Beste, was mir beruflich nach Klaas jemals passiert ist.
So, folgende Situation. Meine SD-Karte war leider voll. Und wenn ihr jetzt einen Unterschied in der Soundqualität hört, liegt es daran, dass ich jetzt mit einem iPhone-Kopfhörer aufnehme, aber mal abwarten. Nee, genau, wir waren bei Wer steht mir die Show stehen geblieben und dass es dein größter Erfolg neben Klaas ist und wie mich die Fernsehserie als Zuschauer begeistert und wie sie...
Ja, genau, bei so einem schönen Thema waren wir und ich kann mich nicht erinnern, mit der Schande auf mein Haupt. Ich das ist einfach wirklich... keine Ahnung, wie mir das alles widerfahren konnte nach so einer langen Durchstrecke, dass man dann so ein Baby da findet und das irgendwie auch noch so wahnsinnig gut funktioniert. Aber umso mehr freue ich mich dann, wenn du sowas sagst wie, ey, heute ist Dienstag, heute kommt's wieder.
Ja.
Das ist das Schönste, was man, glaube ich, einem der in der Branche, in der ich da tätig bin, als Kompliment sagen kann, dass man so sich auf diesen Abend freut, wo das Ding im Fernsehen läuft.
Ja, so geht's uns. Und ich meine, du hattest auch, ich habe mitbekommen jetzt beim Blauen Panther, habe ich gelernt, beim Bayerischen Filmpreis, dass du ja genau das auch gesagt hast, du hast ja einen Preis gewonnen dafür und ich hatte nur in den Nachrichten gelesen, dass dass du ja eine recht gute Einsicht gegeben hast, was dir das Ding auch bedeutet und das war sehr, sehr schön zu lesen.
Das ist lieb, kann man ja nachlesen, würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
Genau. Vierte Frage.
Bitte.
Wenn du jetzt einen Podcast hättest, wen würdest du denn gerne mal interviewen? Weil für mich ist ja heute so, mich freut es wirklich sehr, dass einer meiner Wunschgäste heute zu Gast ist, dass du da bist. Und wen würdest du gerne mal im Podcast zu Gast haben? Top 3. Kannst du auch, wenn eine Person zu schwierig ist, gerne auch Top 3.
Also ich würde national und international wahrscheinlich einen Unterschied machen wollen.
Okay.
National, wenn er sehr, sehr offen reden würde und die Bissigkeit hätte, die er auch hat, wenn man sich mit ihm dann mal so unterhält, wäre Thomas Gottschalk. Weil ich finde, nach wie vor ist es einer der größten Geschichtenerzähler, die wir haben, so in meiner Branche zumindest, weil es auch jemand ist, zu dem ich total aufschaue als Karrierecharakter, wie er Dinge gehandelt hat, sicherlich auch mit seinen Tritten mal links und rechts der ganzen Situationen. Aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Aber den finde ich wirklich einfach faszinierend in der Konstanz, wie er seine Karriere gelebt hat und auch was er für ein Leben durch die Karriere gelebt hat. So, und das, wenn man da mal ganz offen drüber reden könnte, wären das, glaube ich, wahnsinnige Einblicke, die man nicht nur selber bekommen würde, sondern auch so in seinem Leben gewähren kann, weil ich finde den einfach sehr, sehr faszinierend und immer noch sehr, 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 sehr irre in der Art und Weise, wie der Unterhaltung versteht und lebt. So, da gibt es, glaube ich, niemanden Zweites in diesem Land. Und international hätte ich total Bock auf Jim Carrey. Weil ich Jim Carrey einfach auch so eine absurde Persönlichkeit finde, die ja so mit allem, was Hollywood angeht, fast gefühlt gebrochen hat und so die systemische Fehler irgendwie aufdeckt und sagt, das ist doch alles falsch, weil ich glaube, der Trigger, also weil Dumm und Dümmer mein absoluter Lieblingsfilm ist und aus Dumm und Dümmer aber dieser unfassbar tiefe Charakter, als er hier einen von den Kaufmann-Brüdern gespielt hat, auch eine wahnsinnige Rolle, also diese Bandbreite, die dieser Typ in seinen Rollen hat und daraus resultierend aber auch wiederum, dass er gibt diese Comedians in Cars Getting Coffee mit ihm, wo er Seinfeld ihn abholt. Und er so ganz umständlich über seine eigene Mauer am Garten klettert und dann sich da runterfallen lässt. Und dann sagt Jerry Seinfeld so, warum? Und dann sagt er so, weiß ich nicht, war mir gerade nach. Das ist so ein Moment, den ich total fühle. Wo ich mir denke, so, was für ein geiler Typ. Er macht es dann halt einfach. Finde ich, also kann ich gar nicht richtig in Worte fassen, finde ich einfach nur unfassbar faszinierend als Charakter. Ob das dann am Ende auch so genauso ein faszinierendes Gespräch werden würde für einen, das steht ja dann immer dann aus. Das muss man dann herausfinden, aber die beiden fände ich so ad hoc, ohne mir jetzt länger Gedanken gemacht zu haben, sehr, sehr spannend.
Ja, das ist, also Jim Carrey finde ich auch definitiv sehr, also beides gute Personen, die man, oder Menschen, die man mal interviewen könnte, aber Jim Carrey finde ich auch witzig, weil ich auch echt, du hast gerade gesagt, Dumm und Dümmer und selbst so ein bisschen bescheuerte Filme oder die keine, vielleicht nicht den besten Ruf haben, so der Ja-Sager und so, wenn ich mir das wieder anschaue, ich hau mich da auch immer noch so weg, das ist echt witzig.
Ja, 100%. Und trotzdem ist er auch so wahnsinnig tief als Charakter, dass der so unglaublich gut spielt und dass der so wahnsinnig sich in so einer Rolle verlieren kann, dass er gar nicht mehr weiß, wer er ist und wer der Charakter ist. So, das ist insane. Und dann einfach auch, finde ich, so von seinem ganzen Erscheinungsbild Wahnsinn, wie der Typ eigentlich immer, immer, immer cooler, zumindest äußerlich geworden ist und, glaube ich, immer nachdenklicher innerlich und immer zwiegespaltener zu allem, was irgendwie dieses sehr, sehr oberflächliche Medienbusiness eigentlich ganz viele Fragen aufwirft, die man mal klar besprechen müsste.
Letzte Frage.
Letzte Frage.
Ist eigentlich mehr so die Klassiker-Rubrik. Die wird hier jedem Gast gestellt. Und die ist Radsport verbessern, heißt die. Und das finde ich immer sehr interessant, weil das, also die Frage ist einfach nur so, wenn du irgendwas jetzt am Sport oder am Radfahren an sich verbessern könntest, was wäre das? Und die Frage ist deswegen interessant, weil die so wie in deinem Fall ist es ja wirklich jemand, der eher von außen auf den Sport guckt. Aber natürlich hat man noch Insider, also Personen, die jetzt Radsport tagtäglich leben, die geben natürlich andere Antworten, als du es jetzt geben wirst. Von daher bin ich gespannt, wenn du sagen würdest, Radsport verbessern, was ist das? Oder Radfahren verbessern? Das kann wirklich alles sein. Vom Radwege in der Stadt, Fahren in der Stadt, E-Mobility, was weiß ich zu...
Was? Also ich glaube, mehr Radwege in der Stadt bin ich der Erste, der alles unterschreibt. Es gibt so ein paar Projekte hier in München, wo man sich gefragt hat, wie soll das denn gehen? Die Fraunhofer zum Beispiel, so eine Riesenstraße, die da hinten im Glockenbach ist und ist nur ist keine Fahrradstraße geworden, aber auf beiden Seiten sind Autoparkplätze weggenommen worden und da kannst du jetzt Rad fahren. Und das ist einfach, ich finde es mega und ich finde es auch tatsächlich, ich war vor kurzem erst in Kopenhagen und habe dann da gesehen, wie geil eine Stadt sein kann, in der Menschen mehr Rad fahren als Auto fahren.
Ja.
Ultra krass, was für eine andere Infrastruktur einfach dadurch entsteht, dass Räder das dominante Verkehrsmittel in einer Innenstadt sind oder in einer Stadt sind. Wahnsinn, wie viel Spaß diese Stadt mit dem Rad macht. So, das ist, finde ich, was man immer total vergisst. Alle sagen mal so, ja, aber wie soll ich denn dann mein Auto parken? Darum geht's ja am Ende gar nicht. Das kannst du ja irgendwo draußen parken und dann kommst du halt mit dem Rad rein. Und dass du eben auch beschrieben hast, so dieses Radfahren, dieses im Hier und Jetzt sein, dieses fast Zen-artige sich fortbewegen. Ich habe dieses Wochenende in dieser Stadt so auf dem Fahrrad genossen.
Cool.
So geil, in jedem Hotel, wo du eincheckst, kannst du dir ein Fahrrad leihen. Ja. So, weil es halt einfach eine Fahrradstadt ist. So, da bin ich der Erste bei. Was ich mir aber wünschen würde für den Radsport, so wenn ich jetzt an dich denke, ich hatte letztens so eine Situation, wo ich auch so meinen inneren Schweinehund überwinden musste, was Höhe angeht, zum Gefühl tausendsten Mal in meinem Leben. Und wir sind natürlich die ganze Zeit verkabelt. Und dann habe ich mir so selber Mut zugesprochen die ganze Zeit. Du schaffst das, alles ist cool, kann nichts passieren, so, ne? Ah, fuck. So, und es war so für alle danach so interessant, weil sie meinten, ey, das Verrückte ist, du führst dann ja Selbstgespräche. Und ich so, ja, habe ich? Und dann meinten sie so, ja, hast du die ganze Zeit. Und dann habe ich gesagt, ach, wie verrückt. Habe ich so gar nicht wahrgenommen. Ich merke schon immer, dass ich mich beruhige, aber ich wusste nicht, dass ich das dann laut spreche. Also weil man so in so einem ganz eigenartigen Zustand ist. Und ich glaube, was bei der Formel 1 zum Beispiel immer das Faszinierendste ist, sind ja eigentlich die Funksprüche mit der Boxengasse, wenn irgendeine Scheiße passiert. So.
Ja.
Das ist aber ja auch nicht das, was du mitbekommst, wenn ein Lewis Hamilton flucht in seinem Helm. Ja? Aber euch quasi zu hören, die Anstrengung, der Stress, dieser Wut, dieses alles, was so, ich weiß nicht, wie viel ihr inneren Monolog und äußeren Monolog führt in so einem Rennen, aber ich kann mir vorstellen, dass man manchmal auch denkt so, ah, fuck, Und alleine für so einen Moment, ne, bei so einem Aufstieg, so komm jetzt, ich weiß nicht, ob man sich das selber anschreit, aber das mal zu hören, weil du dann so viel näher dran bist, und das war für ganz viele, deswegen habe ich eben die Geschichte mit der Höhe erzählt, für ganz viele nochmal so, ja, man guckt dir von außen zu und denkt sich so, warum geht der da nicht einfach hoch? Aber dann hört man auf einmal deinen inneren Struggle und versteht viel mehr dieses Gefühl, was du da hast, wenn du da hoch musst. Und dann dachte ich mir, wie verrückt, dass ich seit 10 Jahren sage, ich habe Höhenangst, und keiner hat es gecheckt, bis zu dem Moment, wo man einmal mich hören konnte. Und ich glaube, diese Leistung, die ihr da wirklich erbringt, weil man sieht euch auf einem Fahrrad sitzen, so die große Anstrengung wiederum, kriegt aber keiner mit, weil die sieht man euch nachher an, wenn ihr dann das Rennen irgendwie überstanden habt. Was aber, finde ich, ja viel, 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 viel krasser ist, wäre es mal so live in dem Moment, wo die Anstrengung da ist, in euch reinhören zu dürfen oder dabei sein zu dürfen, um euch zu hören. Das wäre sowas, wo ich finde, das könnte ein sehr großer Mehrwert sein für den Sport.
Ja, also allgemein, wie das Ganze präsentiert wird. Und könnten wir jetzt eine Stunde podcasten zu, weil ich sage mal, es gibt...
Machen wir dann nochmal.
Es gibt nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, dass es ja diese Inboard-Kameras gibt, also GoPros im Endeffekt einfach, die am Lenker oder am Sattel angebracht sind, und je nach, wenn der Wind oder so nicht zu stark ist, oder dann hat man auch ab und an mal coole Audioaufnahmen, aber vor allem coole Bildaufnahmen. Und das ist aber so, dass der Weltverband und die Firma, die das erfunden hat, im Streit sind, was natürlich halt gar nicht im Sinne des Sports ist, aber wenn man da mal sowas sieht, dann ist es schon echt sehr cool. Aber beides.
Ja, weil es den Sport so näher macht. Also du bist so viel näher dran. Und das ist sowas, ich glaube, jeder kann relaten zu Radfahren, aber keiner kann sich vorstellen, wie das ist. Ja. Weil das ist einfach unmenschlich, was ihr da leistet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Weg dahin, was Vorbereitungen so angeht, auch schon krass ist. Aber in so einem Rennen on point fit zu sein, am Start zu sein, was wir auch anfangs hatten, so Psyche, Körper, also Physis und Psyche irgendwie zu vereinen und dann performen zu wollen. Das ist ja, du trittst ja auch nicht an, um irgendwie 54. zu werden in so einem Rennen, sondern man tritt ja bei jedem Rennen an, um idealerweise unter die Top 3 zu kommen, gehe ich mal von aus, oder in die Top 10 mindestens so. Und das irgendwie so, diesen Struggle mal irgendwie miterleben zu dürfen, wenn man sich dann da so auf den letzten Kilometern nach vorne peitscht und das, also ich wäre so jemand, ich würde mich selber anschreien. Ich weiß nicht, ob man das dann, oder ob du das auch machst, aber da so nah da dran zu sein, das fände ich wahnsinnig spannend.
Ja. Wirklich, wirklich coole Antwort. Danke dir. Ich würde gerne die Folge mit einer kleinen Anekdote abschließen, beziehungsweise eigentlich ist es, man hat, wenn man jetzt die Folge bis hierhin gehört hat, hat man es eh schon gehört, und ich will dir Danke sagen, weil wir hatten es gerade gesagt, wir haben uns mal 5-6 Minuten nach deinem Live-Podcast einmal kurz kennengelernt, dann haben wir 1-2 Mal telefoniert. Und ich fand es wirklich voll crazy, als ich dir mal irgendwann auf Instagram geschrieben habe, so, ey, kann ich mal deine E-Mail-Adresse haben, ich würde dir gerne was schicken, wo ich dir damals wegen der Doku, die ich machen wollte oder machen will, Cycling Revolution, wo ich dir die Präsentation geschickt habe, und du ohne irgendeinen Mehrwert und ohne, dass wir uns irgendwie gut kennen oder befreundet sind, mir da zu wirklich großen Streaming-Diensten Tür geöffnet hast und mir die Chance gegeben hast, einfach, sag ich mal, das mal vorzustellen und Feedback zu bekommen. Und da dachte ich mir so, also da mal ganz persönlich an dich, vielen Dank dafür, und vor allen Dingen auch so, ich mir dachte, schon ein krasser Typ, weil ich meine, du wirst wahrscheinlich viele E-Mails bekommen, viele Projekte haben, und dann sich auch noch für sowas Zeit zu nehmen, fand ich wirklich sehr beeindruckend, und einfach mal danke dafür, weil ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist.
Da danke ich dir. Ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, wenn man dann so positiv in den Mittelpunkt gestellt wird, aber freut mich total, aber das zeigt ja, dass es den Richtigen getroffen hat, ja, dass ich mich bei der richtigen Person ins Zeug geschmissen habe, weil glaub mir, also ich mache das gerne und ich mache das auch häufig, es gibt aber ganz viele, die dann halt, also ich du hast dich auch vorher schon bedankt, und es klingt jetzt so super stringent. Ich weiß auch, dass du ein paar Mal gesagt hast, wie sieht denn das da aus? Wie sieht denn das da aus? Und ich sage, ja, ich bin noch dran. Und dann sage ich so, ah, scheiße, da muss ich nochmal nachhaken. Und es ist tatsächlich so, dass du das jetzt so sagst, zeigt mir, dass das richtig war, dass ich das getan habe. Es gibt aber auch ganz viele Fälle, wo das halt nicht so ist, wo dann einfach Leute das als selbstverständlich hier nehmen, dass man da denen Tür und Tor öffnet, und dann gehen sie da durch und am Ende haben sie sogar vergessen, wer da mal die Tür und das Tor geöffnet hat. Ja. Und man wird dann irgendwann so behandelt wie, was hast du damit zu tun? Denkst du, okay, komm, fuck it. Ja, ne? Umso mehr freut es mich, aber total gerne. Und wenn du da immer noch dran bist und da immer noch nicht ins Ziel gefunden hast, vielleicht sollten wir dann nochmal telefonieren.
Ja, vielleicht sollten wir nochmal telefonieren dann.
Machen wir.
Joko, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Und
danke.
Du hast die letzten Worte. Das war's mit der Folge.
Ich wünsche dir eine also ich hatte eine gute Zeit und fand es total schön. Wir haben mich da wochenlang drauf gefreut. Wir hatten irgendwann vor 2-3 Wochen hatten wir schon mal ein Date, das ist gecancelt worden. Da war ich, habe ich morgens in den Kalender geguckt und dann war es so, standst du nicht mehr drin. Dann dachte ich so, hä? Ich wollte doch heute mit Rick quatschen, warum ist denn das weg? Da war ich richtig, richtig traurig. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir das jetzt heute Morgen hinbekommen haben und dass es gepasst hat. Ich weiß, dass du jetzt ins Bett gehst, weil bei dir, du bist gerade ja in Kalifornien, ist es späte Nacht. Ich wünsche dir eine wunderbare Nacht, erhole dich gut und was auch immer du mit Paul die nächsten Tage vorhast, mach es einfach.
Vielen Dank, mach dir einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Danke dir auch, ciao.